Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und ich rede hier wöchentlich mit spannenden Menschen über Influencer-Marketing. Wir arbeiten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven auf. Es sind Menschen aus Unternehmen zu Gast, von Netzwerken, Agenturen und Plattformen und natürlich auch die Influencer selbst. Warum das Ganze? Ich schreibe gerade ein Buch über Influencer-Marketing. Es erscheint im Oktober und soll zeigen, wie man als Unternehmen gut und erfolgreich mit Influencern zusammenarbeitet. Für mich bietet der Podcast also spannende Erkenntnisse für meine Recherche, für euch hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Folge 2. Ich spreche heute mit Artist Manager Kevin Thebe. Bevor es losgeht, möchte ich mich aber erstmal für das viele Feedback und die super positive Resonanz auf Folge 1 und den Podcast im Allgemeinen bedanken. Es gibt viele Downloads, es gibt viele Bewertungen, viele Nachrichten, deutlich mehr, als ich erwartet hätte für die erste Woche. Es ist super klasse und das tut wirklich super gut zu sehen, gerade jetzt am Anfang, dass euch der Podcast was bringt und euch auch Bezug nehmen lässt auf eure eigene Arbeit. Ich bin total gespannt, was ihr zu den kommenden Episoden sagt und ja, einfach ein ganz großes Dankeschön an alle. Macht weiter so, ich mache auch weiter so und gebt mir weiterhin fleißig Feedback, wenn euch etwas gefallen hat oder auch nicht so gut gefallen hat oder wenn ihr sonst irgendwelche Gedanken oder Anregungen habt, immer gerne bei LinkedIn schreiben. So, jetzt aber zu meinem heutigen Gespräch und Gast. Es kommt wirklich ein Brett auf euch zu. Ich habe mich mit Kevin schon im April getroffen. Wir haben über eine Stunde geredet und hätten, glaube ich, auch noch mehr dranhängen können. Es war für mich ein wahnsinnig tolles und ergiebiges Gespräch, das super viele Gedanken und Ansätze irgendwie aufgeworfen hat in mir. Ich freue mich, das jetzt mit euch zu teilen und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Für mich generell ist Kevin einfach einer der spannendsten Menschen in der Branche aktuell. Überall, wo ich ihn bisher erlebt habe, hat er mich total überzeugt mit seiner freundlichen und trotzdem bestimmten Art und einfach seiner großen Empathie für die verschiedenen Akteure in unserer Bubble, insbesondere die Influencer, mit denen er natürlich sehr eng zusammenarbeitet. Ich finde, bei allem, was er erzählt, nimmt man ihm einfach immer zu 100% ab, dass er für die Menschen, mit denen er arbeitet und ihre Entwicklung einfach brennt und dass ihm sehr daran gelegen ist, dass das Influencer-Marketing langfristig einfach qualitativ besser, professioneller und irgendwie auch aufregender wird. Und daher ist er einfach der perfekte Gast für diesen Podcast. Also wirklich klasse, dass es geklappt hat. Und er hat wirklich was zu erzählen, denn er kennt die Branche so gut wie nur wenige. Zum einen, weil er auch von Anfang an dabei war und seit vielen Jahren einige der bekanntesten Influencer Deutschlands unter Vertrag hat. Ich glaube, jeder, der den Bereich Beauty-Influencer auch nur mal ganz leicht tangiert hat, hat schon mal Namen gehört wie Kisu oder Paola Maria und Diana zu Löwen. Und er ist natürlich mit diesem Schwerpunkt Beauty einfach in einer Branche gelandet, die sehr früh ganz tolle Arbeit im Bereich Influencer-Marketing gemacht hat und einfach eine wahnsinnige Vorarbeit für alle anderen geleistet hat. Ja, über Kevins Arbeit, die Rolle der Influencer, die Branche als Ganzes und viele andere Dinge reden wir jetzt. Als kleiner Teaser schon mal vorab, passend zur Europawahl, die ja jetzt am Wochenende ansteht, reden wir auch darüber, welche neuen Wege in der politischen Kommunikation gerade gegangen werden, um insbesondere junge Zielgruppen mithilfe von Influencern für die Wahl und die europäische Idee als solches zu begeistern. Also auch ein super spannendes Thema im Bereich Influencer-Marketing, an das man vielleicht nicht sofort denkt. Ja, aber ich erzähle jetzt schon wieder viel zu viel. Ich würde sagen, ihr genießt das Gespräch einfach, macht euch ein eigenes Bild und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hi Kevin.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja.
Ja, wir wollen heute ein bisschen so über deine Arbeit reden, über das, was du tust und auch noch vorhast vielleicht. Du nennst dich selbst Artist Manager, ist das richtig?
Ja, genau.
Du bist Geschäftsführer deiner eigenen, deiner eigenen Agentur im Grunde, oder? Artist Management Agentur.
Ja.
Als ich versucht habe, meiner Mama zu erklären, was ihr so macht, habe ich es ihr so mit den Worten erklärt, ja, er ist Influencer Manager und dann so, aha, und was muss man da managen? Und dann habe ich es versucht, ein bisschen mit einem anderen Job zu vergleichen, den man vielleicht kennt und bin auf den Berater im Profifußball ein bisschen gekommen. Ja. Also jemand, der so einen Fußballer unter seinen Fittichen hat, für den die Vertragsverhandlungen regelt, dem hilft vielleicht auch Werbedeals abzuschließen, die zu ihm passen oder so. Genau. Und das hat dann für sie auf jeden Fall Sinn ergeben, das hat sie verstanden. Aber vielleicht kannst du es in deinen eigenen Worten nochmal erklären, was du...
Tatsächlich ist es ja schon ähnlich. Ich glaube, ich kenne mich nicht gut genug mit Fußballprofi-Beratern aus, um mir zu sagen, okay, das ist exakt das Gleiche.
Das Medienhalbwissen, was wir darüber haben.
Genau, ja. Also, Artist Manager, was so ein bisschen daraus kommt, es gab ja früher, vor 4-5 Jahren gab es das ja gar nicht, also im Influencer-Bereich, aber es gab es schon immer für Schauspieler und für Moderatoren, für Fußballer, für Sportler. Grundsätzlich sind es einfach Leute, die mit uns exklusiv zusammenarbeiten, die nur mit uns zusammenarbeiten, für die wir den strategischen Aufbau machen. Darum geht es eigentlich im Ersten. Und zwar, Manager sind immer so die, denen die Person wirklich wichtig ist, sagt man immer so, also der Künstler. Ja. Es geht nicht um die reine Vermarktung und Geldmacherei damit, sondern es geht um den Aufbau miteinander. Wir haben auch Leute ja aufgenommen, die schon kleiner waren, wo wir Potenzial drin gesehen haben. Ein bisschen wie früher mit TV-Moderatoren, wo ja auch meine Herkunft im Business ist. Du hast Bewerbungsgespräche und guckst, okay, passt sie gerade in die Branche? Ist das eine Person, die es schaffen kann?
Ja.
Mal ab von Moderationsskills oder halt, sag ich mal, Kreation jetzt. Ist es jemand, der darin bestehen kann? Und dann, ja, ist es ein bisschen, ich schaue ja auch nach den Visionen, wo geht es für die hin? Und daran arbeitet man gemeinsam. Diese ganzen Vermarktungsthemen, wie also womit man dann Geld verdient nebenbei, sind natürlich wichtige Sachen, um ein gutes Team sich aufzustellen. Genauso damit der Influencer in dem Fall davon leben kann. Aber am Ende geht es ja um größere Ziele gemeinsam zu erreichen. Und als Manager kümmerst du dich schon um mehrere Sachen. Also wir haben ein Netzwerk aus Anwälten für jedes Thema, aus Business Coaches, aus Versicherungsberatern, Finanzberatern, die sich eigentlich die ganze Zeit um die kümmern, selbst Friseure. Und,
schon im Portfolio also, sozusagen,
ja,
also das ist halt, wenn ihr anruft.
Oder? Ja, man baut halt das über Jahre auf. Ja. Das war auch nicht, ich wollte das schon immer alles mit anbieten, das ist auch nicht so ganz so üblich, aber mir war es halt wichtig, weil gerade jetzt in meinem Fall, was Influencer angeht, ist es ja ein sehr junges Feld auf zwei Seiten. Es sind sehr junge Leute und es gibt es noch nicht so lange. Und gerade die müssen unterstützt werden, weil die sind schnell zu Geld gekommen, ohne damit gerechnet zu haben. Weil Moderatoren, Fußballer, das ist etabliert, die wissen, dass sie damit später Geld verdienen und die arbeiten jahrelang darauf hin. Mhm. Bei den Influencern ist es so, die haben halt ein Hobby. Die haben Videos hochgeladen, um sich kreativ auszulassen oder Fotos und auf einmal kam dieser Boom und das Marketing ist drauf gestoßen und hat gesagt, super, da wollen wir einstellen, das wollen wir ausprobieren. Und das
nehmt ist unser
jetzt,
Geld.
Ja, das war so ein bisschen, das sind so am Anfang vor 4 Jahren waren es noch so Tests, jetzt sind da richtige Kampagnen draus entstanden.
Es ist ein richtiger Beruf auch geworden.
Es ist ein kompletter Beruf. Also bei uns gibt es wenige Leute tatsächlich noch, die das komplett alleine machen.
Ja.
Also jetzt bei uns im Portfolio, die haben halt Angestellte dafür noch.
Ja.
Weil sie es nicht schaffen, weil es einfach ein Fulltime-Job ist. Ein bisschen zum Vergleich mit einer TV-Produktion.
Ja.
Wird jetzt der eine oder andere sagen, das ist viel komplizierter. Ja, das sind auch 30 Leute, aber hier reden wir von einer Person, die ein Video dreht, vorher sich das Thema ausgedacht haben muss, die den Schnitt komplett selber macht, die sich einen Titel ausdenken muss, die noch ein Vorschaubild designen muss und das macht sie schon mal mit 2 Videos pro Woche und noch die Instagram-Posts und allein das Schneiden dauert bei jemandem, der sich selber beigebracht hat, so kommt aus Video an 8 Stunden, wenn es aufwendiger ist und die sind eigentlich alles in einem, Tonmann, Licht, Redaktion, Kameraführung, wenn man es so sagt, kommt immer auf den Influencer an.
Ja. Community Manager, ja.
Community
auch, ne?
Manager, stimmt.
Das ist wahrscheinlich das, Moderator, was am meisten noch frisst. So, oder?
Ja, Moderator.
Müssen sich ja auch weiterentwickeln, weiterbilden, selbst eigene Trends recherchieren und so. Ne? Also,
genau, es gibt halt kein Team, die das für dich machen. Die sagen halt nicht, oh, das ist jetzt gerade voll in.
Genau.
Du musst dich halt die ganze Zeit damit beschäftigen. Und deswegen sind Influencer ja, was die ja so interessant macht. Also, was Influencer so interessant macht, ist, die sind aus einer Leidenschaft halt groß geworden. Die hatten halt Bock auf das Thema, was sie halt machen. Denn Julian Bam hat halt Bock, sich auszuleben, kreativ, mit richtig aufwendigen Videos und stellt sich ein Team zusammen. Eine Kisu bei uns hat sich schon immer mit Make-up beschäftigt, die hat halt Bock darauf und das können Leute finden, wie sie es wollen. Sie hat halt Bock darauf und sie hat daraus was gemacht und sie arbeitet mit riesigen Firmen zusammen. Und das ist ja der Traum, den die jetzt einfach leben können und damit beschäftigt. Das ist ja auch das, wo wir mit dem Team dahinter stehen, denen zu helfen, diesen Traum zu leben. Wir sind ja die hinter der Kamera. Wir sind ja ein nicht wirklich aufzufinden. So.
Ja.
Weil die sind einfach die Gesichter und das ist auch, was ein Manager auch mitbringen muss. Es darf ihm nicht wichtig sein, im Vordergrund zu stehen.
Ja, absolut. Ja. Was ist denn das, was ihr dann so im Daily Business macht? Also wo quasi fängt eure Arbeit an? Wo hört die des jeweiligen Künstlers, Influencers dann auf?
Ja, also grundsätzlich kann man so sagen, es ist in zwei Themen, also in zwei Abteilungen aufgeteilt. Es gibt die Influencer, die sind für uns, also der ursprüngliche Begriff eines Influencers ist viel passender, es waren Creator.
Ja.
So wurden sie halt früher genannt, die YouTuber. Blogger waren halt Blogger, aber YouTuber waren Creator.
Ja.
Und werden von YouTube ja auch immer noch so genannt. Oder von Instagram und von Snapchat werden sie auch noch Creator genannt, weil sie sind Creator, sie kreieren und das ist deren Job.
Ja.
Damit fängt es bei den anderen, da hört es auf. Die haben nichts mit Verträgen zu tun, die haben nichts mit Gagenverhandlungen zu tun, die haben nichts mit richtiger Partnersuche vom Marketing zu tun, sondern bei uns ist es dann so, Kunden kommen auf uns zu, sagen, wir wollen mit der und der Person zusammenarbeiten, wir haben schon eine Kampagnenidee, wir gehen dann in die Verhandlungen, schauen, ob das Budget passt, sprechen mit dem Künstler, also mit dem Artist dann, und der sagt mir dann, oder sagt mein Team, das würde super passen, ich habe eh vor, das und das Video zu machen oder ich bin eh bald da und da, dann könnte ich das so und so einbinden. Und das Gute ist, viele Kunden, gerade bei uns im Lifestyle- und Beauty-Sektor, sind einfach schon Profis im Influencer-Marketing. Die wissen, dass das flexibel sein muss. Die haben eine Kampagnenidee, aber die lassen sich auch reinreden, weil es ist nicht deren Feed, es ist nicht deren, wenn man es mal klassisch spricht, Magazin, wie es redaktionell ausgestaltet wird.
Ja.
Und da müssen sie halt die Vorarbeit machen in der Influencer-Auswahl. Andersrum natürlich gehen wir aber proaktiv vor. Also wenn wir Künstler haben, wo wir wissen, die haben die und die Vision, dann arbeiten wir darauf hin über Jahre. Und bei Paola Marias zum Beispiel das Beispiel, die hat seit Tag 1, seit sie auf YouTube ist, über Pflege geredet, weil sie es einfach von der italienischen Mutter einfach mitbekommen hat. Die hat immer nur Pflege, Pflege, Pflege gesagt.
Ja.
Und immer nur gute Produkte. Nie, sie war eher Douglas, sage ich jetzt mal, von der Positionierung.
Also ein bisschen teurer, ein bisschen höherklassiger.
Genau, sie hat halt bei Douglas gearbeitet, muss man sagen.
Bevor
sie hat mit YouTube angefangen, perfekt, während sie bei Douglas war, genauso wie Kisu. Kisu hat ein Dualstudium bei Douglas gemacht, im BWL Marketing, und hat währenddessen das gemacht mit den Beauty-Sachen. Also es ist nicht aus irgendwas gekommen, sondern sie haben wirklich eine Profession da drin gehabt vorher.
Ja.
Und haben sich dann da weiterentwickelt und ausgelassen bei YouTube. Und und da kam es halt dann dahin, dass wir eine Pflegemarke mit DM zusammen entwickelt haben, weil wir gesagt haben, da sollen schon sehr, sehr gute Inhaltsstoffe drin sein. Das soll halt nach High-End aussehen, aber es soll schon bezahlbar sein für jeden, weil die Zielgruppe von Paola kann nicht einfach in Douglas gehen oder Sephora und teure Produkte bestellen oder kaufen. Die können halt nur in die Drogeriemärkte gehen. Und da haben wir uns halt einen Partner gesucht mit DM, der einfach das möglich machen kann, durch die Masse das günstig anzubieten, und hat halt mit uns, oder wir haben mit denen gemeinsam eine komplette Markenwelt aufgebaut. Wir haben in Workshops alles zusammen erarbeitet. Es gab weder einen Namen, es gab weder eine Produktverpackung, es gab weder irgendwas, eine Produktauswahl, sondern es hat alles Paola gemacht mit denen, und sie hat es bis zum Ende getestet, bis ihre Haut da super drauf angeschlagen hat, und das hat Monate gedauert, es hat mehrere Produkte gedauert manchmal, es kommt auch mal drauf an, was für ein Produkt, und dann haben wir es gelauncht, ein halbes Jahr nachdem wir es eigentlich launchen wollten, aber sie wollte es halt perfekt haben, und was auch richtig ist, weil als Influencer hast du eine Glaubwürdigkeit zu verlieren auch.
Absolut,
ja. Also bringst du nur ein gutes Produkt raus, deswegen sage ich immer wenn ein Influencer draufsteht oder wenn er was mitentwickelt hat, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es ein sehr gutes Produkt ist, weil es ist ein Gesicht, es ist kein Konzern. Und damit kann viel mehr untergehen, als wenn eine Marke jetzt sagt, okay, wir nehmen es wieder aus dem Regal, wir rollen was Neues rein.
Ja.
Ja.
Das ist ja auch ein... Also ich finde, in diesem, alles, was du jetzt gerade gesagt hast, da könnte man jetzt in fünf verschiedene Richtungen jetzt weiter quasi graben, weil da so viel drin ist, was diese Branche gerade auch so spannend macht.
Ja.
Also wenn man jetzt vielleicht reingeht in die Frage, ja, dieser... vielleicht nochmal die Frage der Marke, dass ein Influencer seine eigene Marke ja im Grunde auch ist, ne? Und dafür mit seiner ganzen Persönlichkeit steht, dass ihr ja als Artist Manager, als Unterstützer, Helfer ja auch dann die Verantwortung habt, ihm zu helfen, seinen Weg zu finden. Und wenn wir immer von diesem schlimmen Wort Authentizität reden und Glaubwürdigkeit natürlich so weitergedacht, dann ist es ja eigentlich dieses sich selbst treu bleiben, ne? Genau. Sich selbst seiner Marke, seiner Persönlichkeit und diesen Werten. Also wie schafft ihr das im Alltag oder auch bei Anfragen? Ich weiß nicht, eigentlich geht es ja dann auch darum, vielleicht auch mal den richtigen oder an der richtigen Stelle abzusagen und irgendwas nicht zu machen, weil man merkt, das wäre vielleicht viel Geld oder wäre vielleicht ganz interessant businesstechnisch, aber würde eigentlich nicht zu dir passen.
Ja, also ich könnte jetzt hochtrabend sagen, das machen wir durch Analysen der Marken und wir gucken uns alles ganz genau an. Das werden bestimmt auch einige behaupten, aber es ist eigentlich eine Bauchgefühlssache. Also wir arbeiten halt schon, oder vor allem ich arbeite schon sehr lange mit den meisten von denen zusammen. Ich weiß, wo die hinwollen, ich weiß, wie die sich fühlen. Ich bin da sehr empathisch. Ich weiß einfach ganz genau, wofür die stehen. Ich weiß die Antwort schon, bevor sie überhaupt was sagen würden. Ja. Und das ist halt ein super wichtiger Softskill für den Manager. Weil der Künstler wird nie aussprechen, was er denkt in dem Moment, weil er zu lieb dafür ist. Und dafür hat er halt uns. Mhm. Und wir wissen, aber man muss dieses Gefühl haben, zu wissen, wie würde er reagieren, genau auf diese Frage gerade.
Ja.
Und so reagiere ich dann. Und um darauf zurückzukommen, wie wir das entscheiden. Ja, also das Gute ist, im Beauty-Sektor, du hast super viel Auswahl an Kunden. Du hast einfach sehr, sehr viel Auswahl. Du musst nicht jedes Geld mitnehmen. Du sagst mehr ab, als du annimmst. Hm. Und das ist unser Vorteil natürlich. Dann entscheidet man auch ganz anders. Weil wenn ich jetzt wahrscheinlich Künstler hätte oder der Künstler selbst einfach das für nötig empfindet, Geld damit zu verdienen, weil er davon abhängig ist, dann wird er auch mal was annehmen, was nicht so gut ist.
Mhm.
Bei uns ist es so, jeder hat eine einzelne Positionierung. Von außen guckt man drauf und denkt so, aber das sind doch 10 einfach nur schöne Mädchen, die machen alle das Gleiche. Sind sie aber nicht. Also das ist aber eine Positionierung, die wir erarbeitet haben. Die stehen zwar alle für Beauty- und Lifestyle-Themen und die eine geht viel mehr auf Haushalt und solche Produkte, die andere geht viel mehr auf Rossmann, die eine auf DM, die andere auf Douglas, die eine auf Sephora. Und allein durch diese Positionierung, die Hände hat ja auch eine andere Positionierung, ist es so, man findet bessere Fits, einfach Markenfits zwischen Influencer und Marke. Weil wir wissen ganz genau, wofür die stehen. Die wissen aber auch selber, wofür sie stehen. Und das ist auch das Wichtige. Weil Diana als Beispiel, schon vor 4 Jahren, da war sie 19.
Diana zu Löwen.
Genau, Diana zu Löwen. Die hat vor 4 Jahren, haben wir zusammen angefangen.
Ja.
Und da war sie 19 und wusste aber schon ganz genau, wenn ich irgendwie mit einer Marke kam, und sie kannte sich natürlich viel besser im Beauty-Sektor aus als ich, damals, jetzt ist es glaube ich wahrscheinlich schon langsam andersrum, aber sie sagt, nee, du, das brauche ich gar nicht erst bewerben, war völlig egal, wie hoch das Budget war, brauche ich gar nicht bewerben, das ist viel zu teuer für meine Community, mache ich nicht, werde ich auseinandergenommen. Und das ist auch der Punkt Community Management. In dem einen, die wissen genau, wie ihre Community auf irgendwas reagiert und so können die halt anfangen zu oder absagen.
Ja.
Und für uns ist es auch ein Learning natürlich mit denen. Das dauert manchmal, wenn wir einen Künstler aufnehmen, würde ich halt sagen, bei mir dauert es so 2 bis 3 Monate, bis ich ein Gefühl für den Künstler habe.
Ja.
Und weil man ja im stetigen Austausch ist, tagtäglich, und man kann auf Social Media alles sehen, kriegt man viel mit. Und sagt dann so, es gibt natürlich, und weiß schon, wie man entscheidet, aber wir sind auch Berater am Ende und die Zu- oder Absage trifft der Künstler.
Hm.
Wir sagen, wir würden es aus dem und den Gründen nicht machen oder aus den und den Gründen machen, aber wir entscheiden nicht vorher und sagen, an dem Tag musst du hochladen und das ist das Konzept, sondern das sagen die. Also die kriegen von uns gesagt, wir haben das jetzt verhandelt, das ungefähr wäre der Zeitraum, das ist die Marke, das ist das Konzept, kannst du es dir vorstellen, ja oder nein? Und dann kommt, ja, aber ich hätte das gerne so und so, oder ja, können wir es in einem anderen Zeitraum machen, wie auch immer, weil wir wissen es nicht, wir kennen deren private Termine ja auch nicht.
Okay, also ihr seid jetzt quasi nicht die mit dem kleinen Terminkalender hinterherrennen und quasi deren ganzes Leben organisieren, nee, sondern
wir sind keine Assistenten.
Ihr seid für den Business-Teil da.
Genau, also wir sind keine Assistenten, wir sind kein Backoffice in dem Sinne, dass wir für die da sitzen und die Buchhaltung machen, sondern tatsächlich... Ja, führen wir Kalender, aber dann veröffentlichen uns Kalender und Events. Also alles, was mit dem
Business. Was mit für euch relevant ist.
Genau. Und für alles andere, was noch Privates zu tun, das haben die schon sehr gut selbst auf dem Schirm. Die haben alle ein sehr gutes Time-Management.
Mhm.
So suchen wir uns die aber auch aus. Und haben jetzt, wie gesagt, schon auch Assistenten, die das mit auf dem Schirm haben. Einfach. Ja. Die mitfilmen können auf Events, die Fotos bearbeiten können, die die Termine mit auf dem Schirm haben, die Vorbereitung machen für Drehs und Shootings, weil sie es sonst nicht abdecken können.
Ja. Und ihr habt jetzt 9 oder 10?
12
im Portfolio.
Ja.
Mhm. Und wie... Ich sag mal, wie läuft das? Also einerseits bewerben die sich bei euch, andererseits lernt ihr die vielleicht kennen und sagt, boah, die hätten wir gerne, die würden gut zu uns passen. Wie ist es gerade, wenn ihr die so ein bisschen unterschiedlich positioniert? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich manchmal auch ein bisschen ins Gehege kommen. Also wenn man quasi ja so, wie wenn man 12 Kinder hat oder so, wie kann man allen gerecht werden, ne? Wenn man ein kleines Team hat, sehr agil natürlich ist, aber das ist bestimmt manchmal auch ein bisschen schwierig.
Ja, was ist das Geheimnis? Das ist die Frage. Ich glaube, man muss... Man muss wirklich einfach ein gutes Gefühl für seine Künstler haben. Und ich hatte erst einmal in meiner ganzen Laufbahn das Problem, einen Künstler mit bei mir drin zu haben, der Neid empfunden hat gegenüber anderen Künstlern. Die anderen haben das, also alle, die ich jetzt vertrete, das ist auch immer ein ehemaliges, die ich jetzt vertrete, die haben keinen Neid, sondern die haben wirklich ihre eigene Vorstellung und die sind alle unterschiedlich. Ja. Da wird keiner sagen, so, warum machst du das jetzt mit ihr? Warum hast du jetzt eine Gesichtspflegemarke mit ihr gemacht und nicht mit mir?
Genau.
Weil die gar nicht vorhaben, eine Gesichtspflegemarke zu machen. Also das ist halt so, jeder hat ein ganz anderes Ziel.
Ja.
Und wenn ich jemanden nehme unter Vertrag nehme, dann frage ich immer so, warum hast du eigentlich angefangen? Was ist deine Leidenschaft dahinter und was ist deine Vision eigentlich? Weil zum Gelderwerb brauchen wir jetzt nicht zusammenarbeiten. Da bin ich der Falsche, weil ich brauche selber die Leidenschaft bei der anderen Person auch. Ich will nicht alles zusagen, nur weil sie Geld verdienen am Ende, sondern ich will einfach coole Projekte umsetzen mit denen und coole Dinge erreichen. Und das kannst du nur, wenn du nicht auf Geld guckst. Und dann merke ich schon mal die Vision, okay, habe ich schon in meinem Portfolio, der eigentlich was Ähnliches will, und dann entscheide ich mich auch dagegen. Also das muss man auch einfach machen, weil sonst arbeitet man mit dem einen an dem Projekt und der andere sagt so, aber ich will das doch auch, warum darf ich das nicht? Und das gibt es halt bei uns nicht. Also gibt es tatsächlich einfach gar nicht. Hat nicht einer, der sagt, ich will genau dasselbe machen. Die unterstützen sich auch alle gegenseitig und die kennen sich auch alle.
Ja.
Und die sind auch, befreundet kann man es jetzt vielleicht nicht sagen, wenn man unsere Branche kennt, dann ja befreundet, aber natürlich nicht wie jetzt vielleicht von ein paar Zuhörern wirklich private Freunde.
Ja.
Sondern die verstehen sich super gut, die unterstützen sich, die sind auch sehr offen und freundschaftlich zueinander, auch bei privaten Fragen. Aber natürlich hat jeder noch einen privaten Freundeskreis.
Mhm.
Ja. Und wie das eigentlich so abläuft, bei uns bewerben sich Leute, ja, aber die Großen werden sich niemals bewerben,
genau.
Weil die viel zu viel Angst haben, eine Absage zu bekommen und sich dann bloßzustellen. Die fragen eher über andere Personen dann, ob
da noch ein Platz ist.
Genau, manchmal werden wir auch einfach empfohlen von Kunden. Und manchmal finden wir Leute, wo wir sagen, okay, da versuchen wir jetzt einfach mal. Also es ist wirklich eine Mischung aus allem.
Ja. Ja. Und wärt ihr jetzt auch noch bereit, zum Beispiel weitere aufzunehmen oder sagt ihr, die 12, das passt jetzt erstmal gut, man muss ja auch gucken, dass man selbst mitwächst, ne? Je größer das Team wird oder so?
Man sollte niemals nie sagen, wir sind jetzt nicht so stark auf der Suche, aber wenn der Richtige kommt, sind wir auch nicht die Person, die Nein sagt. Also wir sind jetzt so schon, das ist auch meine Arbeitsweise, ich will schon eine starke Basis haben vom Team her, dass wir stellen auch nur professionelle Mitarbeiter ein. Wir haben jetzt keine Praktikanten in dem Sinne, dass wir sagen, wir bringen denen das jetzt bei und haben die für ein kleines Budget, bringen wir denen alles bei, sondern es sind halt alles Leute mit Vorerfahrungen, manchmal Jahre in der Branche oder in anderen Branchen, die ähnlich ticken. Und das merkt man dann halt, das merkt auch jeder Influencer, dass das einfach funktioniert, weil die haben viel mehr Kapazität, weil die einfach viel schneller arbeiten und mit mehr Erfahrung rangehen und nicht so lange brauchen wie andere. Und deswegen haben wir den Luxus, auch Leute aufzunehmen, weil jeder einfach Bock hat, und das sage ich nicht als Agentureigentümer in dem Sinne, jeder hat Lust und will Überstunden machen, sondern die gehen alle um 18 Uhr nach Hause und fangen um 9.30 Uhr an und außer natürlich bei Auswärtsterminen, wenn die dann in Berlin oder so übernachten, aber da findet man auch einen Ausgleich.
Ja.
So, also es ist nicht so, dass wir die jetzt hier durchschleppen.
Ja, sehr gut. Und ich habe gesehen, dass ihr auch Stipendien vergebt für so Nachwuchsprogramme, für Leute, die dann quasi ein Artist Manager werden können.
Das ist tatsächlich daraus entstanden, dass ich den Gründer dieser Akademie kenne, der mit den MMC-Studios in Köln, also die Film- und Fernsehstudios, diese Akademie gegründet hat. Und der hatte diesen Kommunikationsmanager, nee, Kommunikationskaufmann, Kauffrau, Kurs gar nicht. Er hatte nur Mediengestalter und Eventkaufleute in der Ausbildung und ich habe gesagt, kannst du irgendwas in unsere Richtung machen? Das ist super schwer, Nachwuchs zu finden. Ist es gerade nur ein gegenseitiges, also ich sag mal so, die Leute kommen von anderen Unternehmen jetzt, die sind jetzt nicht von der Uni oder so.
Ja, sondern Leute, die schon eine Erfahrung haben.
Genau.
So.
Es ist auch so schwer zu sagen, weil bei Nachwuchs, gerade im Managementbereich, willst du als Manager, also ich betitel mich jetzt einfach mal als Manager oder als Geschäftsführer, niemanden einstellen, wo du noch nicht ganz weißt, wie der tickt, weil das sind Leute in der Öffentlichkeit, das können also Fans sein von denen, oder wollen sie den Lifestyle, weil sie denken, oh mein Gott, rumreisen und Geschenke und so, die denken gar nicht daran, dass wir eigentlich fast nur im Büro sitzen.
Ja.
Und das ist halt super schwer zu finden. Voll. Und gerade ist ja auch so ein Umschwung wieder in den Generationen und es ist super schwer, sich auf die neue Generation einzustellen.
Generation Z ist es dann, oder? Ja.
Ja, also selbst meine Generation, ich meine, ich bin jetzt selber nur 28, selbst wenn die in den Bewerbungsgesprächen sitzen.
Die Y-Menschen. Ich bin auch 28, also ja.
I feel you. Ja, ja, aber da gibt's, ist es weniger die Lust auf Arbeit, sondern eher auf Lifestyle.
Mhm.
Und das ist ein Problem.
Es ist ja klar, weil wir, unsere Generation und auch die natürlich nach uns noch viel stärker, haben das ja, sind ja damit jetzt groß geworden.
Ja,
und sind jetzt schon in diesem Universum seit 10 Jahren ungefähr.
Ja.
Ne? Und also klar, ich habe jetzt letztens eine Statistik gesehen, dass der Job des Influencers bei jüngeren Leuten, ich glaube unter 15, beliebter ist als Schauspieler zu werden.
Ja,
ich weiß noch, bei uns in der Schule waren das immer so diese total unrealistischen Berufsvorstellungen, die man hatte. Jetzt ist es halt Instagrammer oder YouTuber zu werden.
Ja. Und genau das ist ja das Nachwuchsproblem, weil das hatte ich in der TV-Branche schon. Ist das jetzt jemand, der einfach nur Kontakte will und vor die Kamera? Und beim Influencer ist es ja auf einer Seite noch einfacher, weil den Zugang zur Plattform hat jeder.
Und das ist ja das, was es auch so groß gemacht hat.
Ja.
Ne? Aber klar, genau, dadurch.
Genau.
Und wenn du keine Idee hast, sondern eher den Lifestyle dann willst, ne, die schönen Bilder siehst oder so, dann ist vielleicht das dann the way to go. So, ja, dann werde ich halt die beste Freundin des Influencers oder der Manager oder
richtig,
was auch immer. Ne? So.
Ja, und das ist so. Ist halt schwierig.
Ja, klar.
So.
Was sollte dein guter Manager mitbringen?
Eigentlich sind die Soft Skills wichtig, finde ich. Also, du musst schon stressresistent sein in bestimmten Zeitpunkten wird es einfach stressig.
Ja.
Du musst trotzdem immer auf Augenhöhe und freundlich mit allen sein, also Arroganz oder abgehobenes Verhalten ist sowieso fehl am Platz. Das ist eher so, wie Management früher betrieben wurde, aber das kann man heute einfach nicht mehr machen. Empathie, sich halt auf die Leute einlassen, einstellen und ein Gefühl dafür haben, was sie eigentlich machen wollen. Aber auch dieses, auch wenn ich sage, wir machen keine Überstunden bei uns, sind es trotzdem dieses extra Meilen gehen, so ein bisschen weiterdenken, lösungsorientiertes Denken, super wichtig.
Ja.
Weil Management ist einfach Lösungen finden. Weil es kommt der Punkt, wo irgendwas ist und dann so, ja, ich muss jetzt doch dahin oder ich brauche jetzt noch das und das. Okay, und dann, wenn du dann denkst, ja, aber ist nicht meine Aufgabe oder weiß ich jetzt nicht, wie man das macht, ist halt falsch.
Ja.
Du musst halt super schnell umschalten und eine Lösung
improvisieren können und so, ja.
Genau, und das ist. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Ja.
Zusätzlich zu freundlich sein. So, das ist halt wirklich das Wichtigste, dass du nicht da stehst und dich fragt immer was und dann.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Genau. Ja, so, nee, weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, es ist wie im Eventbereich. So,
voll.
Ja, wo ist jetzt, was ist denn das? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, fragt jemand anderen. So,
genau.
Ne, das kannst du halt als Manager nicht machen.
Nee.
Du musst halt alles auf dem Schirm haben, einfach in dem Moment. Und immer für die Sicherheit und für das Wohlbefinden aller sorgen. Auch für die Kunden. Also klar sind wir eigentlich selber der Kunde, der bezahlt wird. Aber trotzdem, wir verbringen alle gemeinsam Zeit da. Auch wenn es eine Reise ist. Das sieht ja immer alles schön und gut aus. Aber das ist halt, du landest morgens, hast den ganzen Tag durchgetaktet, fliegst abends zurück oder 3 Tage später. Es ist jetzt nicht so, dass du da entspannst. Und für den Kunden ist es ja genauso. Also das ist ja für alle ein Druck abzuliefern in dem Sinne.
Ja. Wie war es denn bei dir? Weil das ist ja jetzt einfach ein Job, den es wirklich, wie du schon gesagt hast, vor 5 Jahren noch nicht gab. Wie hast du den denn gefunden und für dich jetzt so definiert auf einmal?
Soll ich ausholen, den
Gerne,
Job des Artist-Managers oder des Influencer-Artist-Managers?
Also im Endeffekt, Gerne beides. Was hast du in den letzten 8 Jahren,
okay,
so getrieben?
Ja, also ich hab studiert, Medien- und Kommunikationswissenschaften in Klagenfurt am Wörthersee, kann ich nur empfehlen.
Schön.
Bin dann über einen Freund tatsächlich, der in Köln war, der hat gesagt, wie es halt so nach dem Studium ist, man weiß nicht, was man machen soll. Gerade Medienkommunikation.
Ich habe auch das studiert in Augsburg, deshalb kann ich es sehr nachvollziehen.
Viele sagen,
landet man dann.
Aber ja, viele sagen dann so, hey, ist doch super, du kannst doch überall hin. Genau, das ist ja das Problem, du kannst überall hin.
Genau.
So, ja. Und dann kannst du dich irgendwie auf alles bewerben und man kennt ja auch nicht alles. Ich wäre ja niemals auf Artist Manager gekommen. Damals habe ich gedacht, ich bin noch nicht der Depp vom Dienst, der dann die ganze Zeit nur irgendwas hinterherträgt. Und dann hat mir ein Freund gesagt, komm nach Köln, ich helfe dir dabei, einen Job zu finden. Und er hat mir tatsächlich nur diese Branche eigentlich gezeigt. Er hat mir auch meine erste Bewerbung oder mein Bewerbungsgespräch besorgt. Aber ich bin da nicht hingegangen. Mhm. Weil ich war damals so, ich wollte nicht Vitamin B und Kontakte und Netzwerke ausnutzen oder benutzen. Und bin dann zu einer anderen Agentur gegangen, die genau das Gleiche macht. Weil ich kam dann drauf und habe mich bei mehreren beworben. Mhm. Da war das halt so schon gut. Wir haben TV gemacht, wir haben Promi-Events gemacht und veranstaltet und der die Presse dafür gemacht und eingeladen. Da war ich dann ein Jahr. Ich hatte aber schon bei YouTube so ein bisschen auf dem Schirm. Nicht, weil ich privat jetzt wirklich geguckt habe, sondern weil man einfach gemerkt hat, da ist was.
Ja.
So. Und
das war dann so 14, 15, oder? 2000 oder
13? Ja, bei mir war es 2013.
Ja.
Ja, vor 6 Jahren. Mhm. Ja, und dann habe ich ein Jahr da ein Praktikum gemacht bei dieser Agentur, wie es so ist im Medienbereich. Dann habe ich gesagt, okay, nee, Übernahme steht für mich zu den Konditionen nicht.
Ja, genau.
So schön gehalten. Ja, und dann bin ich zu einer anderen Agentur gegangen. Da war ich aber nach 8 Monaten, habe ich abgebrochen, weil mich das super überfordert hat in der Branche. Und habe gedacht, okay, es ist nicht für mich, das macht mich völlig fertig. Und habe wirklich, bin eigentlich gescheitert in dem Moment. War erstmal dann zu Hause und habe erstmal überlegt und habe irgendwie rumprobiert und wusste nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich mich auf Praktika beworben, obwohl ich schon seit 1,5 Jahren in der Branche war und wirklich bei großen Agenturen gearbeitet habe. Habe ein Praktikum gemacht bei einer Unternehmens-PR-Agentur in Bonn, auch einer sehr großen, und habe gemerkt, okay, Unternehmens-PR ist schon mal gar nichts für mich.
Ist auch gut zu wissen.
Ja, genau, und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mit Menschen zusammenarbeiten, das geht nicht. War aber noch nicht so bereit und bin erstmal zur Sporthochschule gegangen.
Ja.
So, ich sage das jetzt so einfach, also ich habe mich beworben und
Hier in Köln, an der Spoho.
Genau, und habe meinen Master an der Spoho angefangen.
Hast du diesen Test bestanden?
Den schwersten
Test aller Zeiten?
Du siehst mich ja, wie ich hier sitze, also für den Master muss man den Sporttest nicht machen.
Oh Gott, warum weiß ich sowas nicht?
Ja, also den Master kannst du auch so machen, okay. Also das klingt jetzt so leicht, da bewerben sich ja trotzdem
zwei Leute. Ja, klar, drauf. Sportmarketing und, gerade, ja. Oder was war es dann in dem Fall?
Sport, Medien und Kommunikationsforschung, glaube ich.
Ja, krass.
Habe mein Master da angefangen, also ich glaube 39 Leute wurden zugelassen, 200 Bewerbungen, glaube ich. Und da war das eher so Motivationsschreiben, was habe ich schon gemacht, was habe ich überhaupt mit Sport schon zu tun gehabt.
Ja.
Dadurch, dass ich aber damals unter anderem Laura von Torra und Stefan Effenberg mitbetreut habe, hatte ich halt diesen Fußballbezug. Und ja, und dann war ich auf der Sporthochschule 2 Monate und dann hatte ich die Agentur, wo ich abgebrochen habe, gefragt, ob ich wiederkomme.
Mhm.
Und dann war so abwägen, okay, Master, schön und gut, Sporthochschule super, aber in der Branche, in der ich bin, brauche ich Kontakte und nicht den Abschluss.
Ja.
Und bin dann wieder hingegangen, habe Forderungen gestellt, habe gesagt, so nur unter den und den Bedingungen. Und dann eigentlich tatsächlich nach einem Monat habe ich gesagt, wir müssen was mit YouTube machen. Und die haben mir tatsächlich die Chance gegeben. Muss man halt auch hoch anrechnen. Ich musste das natürlich nebenbei machen. Ich durfte das andere jetzt nicht fallen lassen. Und auf die Idee zu kommen, das überhaupt als Bedingung zu stellen, war ein Vortrag an der Sporthochschule, den ich gesehen habe, von einem Geschäftsführer vom FC Köln, der gesagt hat, in Stuttgart hat er, also er war vorher bei Stuttgart, und hat gesagt, er hat sich eine Position geschaffen, die es vorher nicht gab. Und hat sich somit
unersetzbar
gemacht. Genau, er hat sich unersetzlich gemacht. Und das war die ganze Zeit so in meinem Kopf. Da habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt hier weiter die Nummer 3 und 4 sein in der TV-Management-Riege bei uns. Egal, wie viel Gas ich gebe, weil ich einfach nie dran vorbeikommen werde. Und deshalb, lass uns YouTube machen. Die haben mir die Chance gegeben. Wir haben vor 4 Jahren war das jetzt, also März 2015, habe ich mit Jana angefangen. Also ich war 24, sie war 19 und wir haben zusammen angefangen zu arbeiten.
Wie habt ihr euch kennengelernt? Also was war
tatsächlich das? Über einen Kontakt der Geschäftsführung. Ja. Also es war noch nicht mal von mir, sondern die Geschäftsführung hatte einen Kontakt zu jemandem und hat der hat das Bewerbungsgespräch ermöglicht. Und dann haben wir mit ihr gesprochen. Dann haben wir halt gemerkt, für was für eine Herausforderung wir eigentlich stehen gerade, weil die überhaupt keine Ahnung hatten, was Management ist. Weil es gab es einfach nicht. Es gab nur Netzwerke wie Mediakraft und Tube One damals und Studio 71 und die kannten das gar nicht. Also denen das überhaupt zu erklären, war super schwierig, was wir eigentlich machen.
Ja.
Und das hat auch super lange gedauert, bis es überhaupt mal durchgedrungen ist. Aber Diana hat sich halt so gut gefühlt und hat gemerkt, was der Unterschied ist, dass sie es allen Freundinnen empfohlen hat. Mhm. Und die sind dann auch zu mir gekommen in das Management. Und das führt dazu, dass ich immer noch ein Beauty bin seit 4 Jahren. Ja. Weil es ist einfach, es hat mit Diana. Ja, es hat mit Diana angefangen. Ja. Die Freundinnen von ihr sind auch zu uns gekommen damals. Dann habe ich mit größeren Namen noch zusammengearbeitet in der Branche und dann irgendwann kam eine. Also dann habe ich da eine komplette Abteilung aufgebaut. Ich glaube 10 Künstler, unter anderem halt Paola, mit der ich immer noch arbeite, aber auch Shirin David damals. Mhm. Und wurde dann angesprochen von einer Marketingplattform, von einer Influencer-Marketing-Plattform, die ein Management aufbauen wollte, ob ich zu denen wechsle. Und das habe ich ja getan. hatte ich einen Jahresvertrag, habe das 1 Jahr lang aufgebaut und danach war für mich so, okay, jetzt habe ich das 2-mal gemacht für andere, jetzt mache ich es selber. Es sind meine eigenen Kontakte, es sind meine Künstler, mit denen ich schon ewig zu tun habe. Ich mache das jetzt selber und wir haben uns dann einfach nämlich getrennt oder ein bisschen mein Vertrag ist ausgelaufen und wir haben dann die Trennung normal vollzogen und habe mich dann selbstständig gemacht vor 1,5 Jahren und da sitzen wir jetzt.
Und das war aber so ein irgendwie natürlicher Schritt, wo du dann so dachtest, so, oh ja, komm, ich mach das jetzt einfach, weil ich habe schon so viel Erfahrung gesammelt, so was soll schief gehen, so nach dem Motto, oder war es schon ein bisschen gruselig, wenn man sich dann komplett selbstständig...
Nee, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob das schwer werden könnte. Ja. Also meine Eltern sind auch selbstständig und es war für mich schon immer so drin und war auch schon immer mein Ziel eigentlich. Gruselig wurde zwischendurch natürlich, aber am Anfang habe ich niemals darüber nachgedacht. Ich habe gedacht, ich beherrsche diesen Job. Also so saß es, ich beherrsche den Job, ich weiß, wie man Rechnung stellt, ich kenne mich mit den Verträgen aus, ich weiß, wie man Preise berechnet, ich kenne jeden Ansprechpartner bei jeder Plattform, den ich brauche, bei jedem Vermarkter, bei allen Kunden. So, ich brauche nichts außer die Basissachen, halt wie Steuerberatung und solche Sachen. Und habe das Ganze dir halt auch erarbeiten. Und das habe ich dann einfach gemacht vor 1,5 Jahren, weil ich mir gesagt habe, so, ich will, was halt immer mein Problem war bei den Firmen, wo ich vorher war, ich wollte einen Fokus aufs Management setzen, weil ich nun mal Vollblutmanager bin. Und das war einfach nicht möglich, weil es auch andere Bereiche gab, auf denen halt ein Fokus lag, weil es einfach aus der Geschichte der Firmen so war. Und deswegen waren wir halt immer da, aber wir haben jetzt nicht, sage ich mal, so das Invest in diese Abteilung gekriegt, dass wir die aufbauen können.
Ja.
Und so habe ich gesagt, ich mache das jetzt selber und dann stecke ich halt das Geld selber da rein, in mein Team, in die Weiterentwicklung und habe einen Impact auf die Branche, indem wir halt Maßstäbe setzen oder Sachen machen können, die die Professionalisierung vorantreiben, als einfach nur Manager zu sein.
Und diesen Impact finde ich, also das nimmt man wahr. Das heißt, ne, du bist Geschäftsführer deiner eigenen Firma, aber du kommunizierst ja auch nach außen. Also ich habe das Gefühl, du versuchst schon in die Branche reinzuwirken und erstens vielleicht uns allen selbst in der Bubble ein bisschen mehr zu helfen, zu definieren, was eigentlich so toll am Influencer-Marketing ist oder was es eigentlich sein kann, auch wenn es richtig gemacht wird. Und auch Leuten, die außerhalb der Bubble sich mit dem Thema beschäftigen, vielleicht so ein bisschen ein Gespür dafür zu geben, was es alles sein kann. Und ich finde es generell spannend, dass du ja in deinem Portfolio eben diesen Schwerpunkt Beauty hast, ne, mit den Künstlern, die da sind. Und das ist ja wirklich eigentlich, also das war, ich finde, die Pionierbranche so des Influencer-Marketings, ne, die haben es halt als erstes mit, ich sag mal, nochmal kreativeren Mitteln, mit mehr Geld und so wirklich betrieben und haben da wirklich tolle Arbeit, so Vorarbeit geleistet für alle anderen Branchen. Aber dadurch wurde, finde ich, oder das wissen wir alle, dieses Klischee halt nochmal befeuert, dass, also was man immer so hört, ne, lang langhaarigen blonden Mädchens vor einem IKEA-Regal, das Beauty-Produkte an Minderjährige vertickt oder so. Also so, ne, was einem also immer wieder begegnet, die ja. wirklich so schon total schlimm, so quasi immer in einem Satz verwendet, die Bibis und Dagis und so, ja. dass das immer so auf, ja, ich weiß auch nicht, wie so ein Symbol schon fast über alles
ja.
schwebt.
Ja, man
dass
versucht man es halt so damit hinwirft. Runterzureden, ne? Natürlich
ja, so ein bisschen. Grade, es ist immer abwertend. Also ja. es wird nie in einem positiven Kontext verwendet. Ne? Und
so rede ich halt über Radio auch. Ja. Also das ist halt so, das ist halt, ne, das ist halt, irgendwie denkst du auch so, ja okay, da sitzen jetzt noch die ganzen Leute, die daran festhalten, an dem Orange, aber eigentlich ist das alles hinüber, also Fernsehen und Radio, so sag ich mal, ne? So wie sie sagen, also es ist jetzt weit ausgeholt, ne? Aber wenn, so wie die sagen, ja, das sind halt nur diese Mädchen, die alle schön aussehen, ein Fake-Leben vorgaukeln und irgendwas verkaufen an Minderjährige. Ja, also ich sag mal so, andere Medien haben sich auch nie einen Hehl draus gemacht, Werbeanzeigen zu schalten von was auch immer. Wir achten ja wenigstens noch darauf, dass es zu uns passt. Also das ist halt so, es ist halt Make-up, ja, aber es ist halt... Woher kommen Influencer eigentlich? Da muss man halt den Schritt zurück machen. Das ist ja meine Aussage, das sind ja demokratisch gewählte Social Media Stars. Also es sind ja, da hat ja keiner, ich saß ja da nicht und hab gedacht, die wird jetzt groß. Ich rufe jetzt sofort bei YouTube an und die packen die auf die Startseite und machen die groß. Mhm. Sondern die haben Videos hochgeladen, die haben, YouTube ist eine Suchmaschine, gehört halt zu Google, ergibt Sinn. Und die haben sich halt positioniert und die Leute haben entschieden, ob sie die gucken wollen oder nicht, ob sie denen folgen wollen oder nicht. Und die Entscheidung haben ganz normale Leute getroffen, die Konsumenten. Das ist halt kein Frontalunterricht in dem Sinne, du machst den Fernseher oder das Magazin, da wird dir gezeigt, was du gucken sollst. Es ist halt wie Netflix. So, du gehst auf eine Plattform und du kannst dir angucken, was du willst. Und du entscheidest. Und das ist bei Influencern genau dasselbe. Und wenn nun mal die Zielgruppe auf Social Media weiblich ist und die das sehen wollen, dann kommen halt die Leute hoch. Wenn das jetzt aber Twitch ist, dann kommen halt Gamer hoch. So, und dann sind das halt Leute, die die ganze Zeit nur zocken. Aber es kommt ja auf die Plattform an. Mhm. Und ich finde, dieser Spruch, der ist mir tatsächlich schon lange nicht mehr begegnet, aber ich weiß, dass es den damals auch gab, ist auch ein bisschen, weil die Leute sich nicht damit beschäftigen wollten, was eigentlich in der Branche abgeht. Und ich glaube, das ist wie bei E-Sports jetzt, wo alle sagen, ja, das sind doch nur so Nerds, die vorm Computer sitzen und zocken die ganze Zeit. Aber dass Mercedes-Benz und McDonald's aufhören, die Nationalmannschaft zu sponsern, aber nur noch das ganze Geld in E-Sports stecken, das checkt wieder, das kriegt keiner mit. Das sind riesige Firmen, die einfach sagen, Fernsehen, Fußball, nein, E-Sports. Dass jeder Fußballverein eine E-Sports-Mannschaft hat, das kriegt halt gar keiner mit. Da sind halt das Finale von, ich weiß gar nicht mehr was, von einem Spiel hat eine höhere Einschaltquote als der Super Bowl. Und die Leute denken immer so, das sind so Nerds, das ist ja gar keine Branche. Da denke ich mir so, das ist halt so fernab der Realität und da muss man halt offen sein. Und ich weiß, das hat mit dem Alter zu tun, weil ich erkenne mich selber auch da drin, wenn ich mit bestimmten Plattformen konfrontiert werde, wo ich es einfach nicht verstehe im ersten Zusammenhang.
Das war bei mir, ich habe mich jetzt in Twitch eingearbeitet, da musste ich auch wirklich, also es war so wie so ein Wurmloch, in das ich gefallen bin, als ich dann erstmal gesehen habe, oh mein Gott, was alles da ist, was ich nicht gesehen habe, weil es überhaupt nicht mich irgendwo tangiert hat. Ne?
Ja,
das war jetzt für einen Job, aber
aber es ist ja in dem kleinen Sektor schon, du hast so ein Wort gesagt, das passt halt voll, Bubble, das ist ja auf Instagram auch, geh mal auf die Entdeckenseite, in eine Kategorie, in der du noch nie warst, aber geh mal auf eine Person, die hat dann so 300.000 Follower, du hast sie noch nie gesehen, du hast noch nie von der gehört und klick mal auf diesen Pfeil nach unten, wo die andere noch vorgeschlagen wird. Dann wirst du sehen, dass das eine komplette Szene ist, von der du überhaupt nichts wusstest.
Ja.
Und das siehst du daran. Das hat bei uns Diana zu Löwen schon mal gesagt, als sie im Europaparlament gesprochen hat, hat sie gesagt, wir leben alle in unseren eigenen Bubbles gerade, weil wir selber bestimmen, was wir sehen wollen. Und das war vorher nicht so. Das Fernsehen hatte noch einen Bildungsauftrag mit drin. Du musstest noch darüber aufklären, auch über Wahlen und so. Ein Influencer muss nicht darüber aufklären, das ist eine freie Entscheidung.
Ja.
Aber sie machen es zum Glück immer mehr. Aber überparteilich. Also die sagen nicht, die Partei ist super, sondern die sagen, es sind Wahlen. So, und da könnt ihr euch informieren. Und da müssen auch bestimmte Unternehmen oder vor allem Politik halt ja auch hin, diese Social-Media-Blasen vereinnahmen, sage ich jetzt mal, oder da reinkommen, weil Dianas Zielgruppe haben natürlich auch viele andere von meinen Influencern, haben eine Überschneidung natürlich, weil es aber auch alles Beauty-Lifestyle ist, also im Kern, Diana hat sich ja nur noch weiterentwickelt. Aber dann gibt es die Gamer, die haben eine komplett andere, die wissen nicht, wer Paola Maria ist, das ist egal, ob die 4 Millionen Follower hat. die wissen vielleicht auch nur, wer Bibi ist, weil es halt durch die Presse immer mal durchgezogen wird, wenn überhaupt. So, und
ja. Ja, bei Diana zu Löwen, also vielleicht gehen wir mal kurz auf ihren Fall ein, weil ich finde das sehr, sehr spannend, welche Entwicklung sie genommen hat, weil also ich muss sagen, früher, ich bin ihr nie gefolgt so richtig auf Instagram, also ne, es war ja wirklich, es war für mich jetzt von außen gesehen immer sehr viel Beauty, sehr viel Fashion. Sie hat hier in Köln gewohnt, da wurde es ein bisschen interessanter, als ich auch hierher gezogen bin, so okay, ne, da finde ich immer, also ich habe wirklich am Anfang, als ich bin jetzt vor 2 Jahren hierher gezogen, ganz bewusst bin ich dann Kölner Influencern irgendwie gefolgt und habe die abonniert, damit ich ein paar Tipps kriege einfach, ne, welche Restaurants sind irgendwie spannend, wo kann man mal hingehen oder so. Und für, also sie wurde für mich irgendwie jetzt total interessant, seit sie ihren Podcast hat und seit sie auch ein bisschen nochmal weiter auch so in diese politischen Felder dann gegangen ist. Vielleicht sprichst du mal ein bisschen darüber, wie sich das bei ihr entwickelt hat, wie ihr vielleicht auch mit ihr diesen Weg gegangen seid, weil das ist ja schon eine sehr bewusste Entscheidung, zum Beispiel gerade in Richtung politische Kommunikation auch zu gehen, wo ja auch nochmal ein Riesenpotenzial drin liegt.
Ja, also was ich schon mal sagen kann, auch das kommt auch auf ein anderes Thema von mir zurück, es war keine Geldentscheidung. Das ist schon mal ganz vorab zu nehmen. Es war eine Entscheidung von wegen, eine Person entwickelt sich um, hat ein ganz anderes Interessenfeld, also müssen wir gucken, dass wir das beackern gemeinsam. Und es war eigentlich, sie hat ja BWL auf Marketing studiert, war sowieso schon immer mitdenkend und smart, was die ganze Branche angeht, war schon immer beliebt, auch bei Kunden, weil sie genau wusste, was sie machen muss. Also auch schon vor 4 Jahren, das hatte gar nichts mit der Größe zu tun, sondern eher von der Work Ethic. Und ja, natürlich am Anfang war das viel Drogerie und Secondhand-Mode und so Dinge, die halt eine 19-Jährige so begleiten. Und irgendwann, ich kann den Zeitpunkt gar nicht mehr sagen, es ist irgendwie, hat sie sich, glaube ich, mehr auch in der Uni mit diesem MTP, ich weiß gar nicht, was das ausgeschrieben heißt, aber so ein Forum für so eher wirtschaftlich Interessierte nochmal drin sind, hat dann Leute kennengelernt, hat sich auch viel, weil ich meine Künstler oft mit zu Kunden nehme, viel auch dafür interessiert, wie Kunden arbeiten und wie die alle sind. Und irgendwie, wie kam das denn zu dem Politischen? Ich glaube, das fing mit Christian Lindner an tatsächlich. Sie fand es so interessant, dass sich jemand so positioniert hat damals.
In seinem Wahlkampf.
So, genau, so jünger und ein bisschen näher an der jungen Zielgruppe und auch so was Startups und Digitalisierung angehen, dass sie das super interessant fand. Und damals sollte sie bei diesen, wo die YouTuber die Kanzlerkandidaten interviewen, sollte sie mitmachen. Sie war aber nicht in Deutschland währenddessen. Und dann kamen wir drauf mit der Firma, die das produziert hat, dass aber in einem Monat noch ein Live-Interview stattfindet mit Jean-Claude Juncker in Brüssel. Und dann haben sie die dafür genommen. Da haben sie 3 YouTuber genommen, ich glaube einen Tschechen, einen Franzosen und Diana, die da mit Jean-Claude Juncker ein Interview gemacht haben. Das hat sie, glaube ich, für ihren Kanal verwendet, war aber nicht Voraussetzung, sondern die haben das über Euronews, glaube ich, gespielt und online. Und so fing es an eigentlich, dass sie in dieses EU-Thema reinkam und sie ist halt sehr, sehr wissbegierig. Sie arbeitet sich halt in die Themen richtig rein. Und so ging es halt immer weiter. Das war natürlich dann auch eine Person für die, die ein gutes Beispiel war. Keine Politik-Influencerin, weil die brauchst du nicht mehr bearbeiten. Die Leute, die Politik-Influencern folgen, die wissen, dass Wahlen sind.
Ja.
So, und so kam das halt mit Diana dann. Die ist sowieso schon auf Bühnen gegangen, die weiß, wie man spricht, die verhält sich gut und die ist sehr ehrgeizig. Und irgendwie hat sich immer weiter ausgebaut. Also es war einfach auch wieder so ein Bauchgefühl. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir müssen das und das tun, um da hinzukommen. Sondern ich glaube, Diana könntest du irgendein Thema geben, die arbeitet sich so hart rein, dass man einfach die ganze Zeit Kunden oder Partner findet, egal was sie machen würde. Und es ist jetzt auf das super Thema natürlich Europapolitik gestoßen, so dass das Europaparlament aus Deutschland an uns herangetreten ist und gesagt hat, wir wollen mit Diana arbeiten, dass wir jetzt Freitag einen Spot drehen fürs Fernsehen mit Diana nochmal. Es kommt jetzt auch im Mai, glaube ich, oder Ende April werden auch Plakate draußen ans Europaparlament gehangen, wo einfach ein paar Influencer ausgewählt sind. Da hängt dann auch Diana und so. Das ist halt, es wird halt zu einer größeren Kampagne.
Ja.
Und das kannst du nur machen, wenn du nicht das Geld deswegen entscheidest.
Ja.
Weil gerade bei Politik solltest du nicht das Geld
deswegen entscheiden.
Ne? Da solltest du nicht sagen, ja, okay, der gibt mir Geld, das mache ich. Das ist halt alles aus einer Leidenschaft. Da wird nichts bezahlt. Das ist einfach nur, natürlich weiß ich, dass Europa auch für Sachen bezahlt, um überhaupt Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber das machen wir gar nicht. Wir haben keinen, da fließt kein Cent, sondern es ist einfach ein Thema, was wichtig ist. Gerade wo sich Europa immer mehr von den jungen Leuten entfernt, mit Diskussionen wie Artikel 13-17.
Um Gottes Willen.
So, und keine Ahnung, Politiker irgendwas tweeten, was halt völlig der Realität nicht entspricht. Es ist halt super wichtig, finde ich, auch solche Partner zu finden. Und Diana hat halt einfach Lust darauf, sieht auch, wie wichtig das ist und lernt ja selber dazu. Sie wird zu Workshops eingeladen vom Europaparlament, sie wird von pro-europäischen Parteien eingeladen, sie wird auch von anderen, aber die sagen wir ab, sie irgendwie hat ja diesen eigenen Europa-Sweater gemacht, den sie verkauft, wo die komplette Gewinn, also die 100% von dem, was sie kriegen sollte, geht halt an Fridays for Future und jetzt bald zu Pulse of Europe, wenn es noch mal ein bisschen weitergeht, weil sie jetzt auch mit einem Händler gerade spricht, der das noch verkaufen will. Und ja, da sieht man halt, die hat halt wirklich Lust und das zieht sich halt durch die Bank bei allen Künstlern bei uns, die haben halt wirklich Lust darauf, weil sonst müssten wir die ganze Zeit motivieren, das haben wir auch halt keine Lust drauf.
Ja.
Und ja, bei Diana ist das jetzt halt dieses Thema Politik, sie ist halt erwachsen geworden, genauso wie sie im Podcast halt sagt, erwachsen werden, ne?
Ja.
Auch sie will sich selber was beibringen, sie wirft sich halt selber immer ins kalte Wasser. Ich meine, sie hat ja auch einen TED-Talk auf Englisch gehalten und allein in diesem Europaparlament vorne zu sitzen und zu reden, da habe ich halt auch da gesessen und habe gedacht, wer hätte das vor 4 Jahren gedacht, als wir noch so
ja, absolut.
bestimmte Entscheidungen getroffen haben, die einfach auch wichtig für ihr Leben waren.
Ja.
Und rückblickend richtig. Kann jetzt aber nicht, also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, das ist jetzt unser Plan, sondern es ist wieder dieses Empathie-Ding. Von wegen, ich merke, sie entwickelt sich in die Richtung, also gebe ich Gas, sie in dieser Richtung zu unterstützen.
Das ist eben der Punkt. Und wenn wir jetzt dann an die Leute denken, die ihr folgen, dann geht es ja auch darum, die mitzunehmen, ne? Wenn sie sich entwickelt. Und also ich finde, das ist immer ein sehr spannendes Ding oder so ein Spannungsfeld, wie sich da ein Influencer selbst vielleicht auch entscheidet. Also entweder bleibt, also was heißt mir selbst treu bleiben?
Ja,
heißt es dem Bild treu bleiben, dass meine Follower ganz am Anfang vielleicht von mir gewonnen haben? Oder mir als Person und ich nehme die Leute mit und entweder sie folgen mir dahin, dann passt es, oder wir entwickeln uns halt in verschiedene Richtungen und dann bin ich vielleicht nicht mehr so relevant oder interessant für eine große Zahl.
Ja,
also ich weiß jetzt nicht, wie es in Ihrem Case war, aber...
Also grundsätzlich, das haben wir jetzt schon mehrmals gehabt, auch bei Diana, eine Umentwicklung heißt immer kurz stagnieren, was die Community angeht, weil da findet einfach eine Umentwicklung statt, auch in der Community. Aber sie wächst dann wieder mit den
über
Themen.
Neue Leute eigentlich.
Genau.
So, wenn ich ihr jetzt auf einmal folge und sie für mich interessant geworden ist, dann
tauscht aber das ist ja halt wieder das Beispiel. Sie will ja eigentlich die Leute erreichen, die sich damit beschäftigen. Sie will sich halt selbst treu bleiben. Wir hatten schon so oft die Unterhaltung für, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber als wir vor 4 Jahren zusammengearbeitet haben, hat sie 220.000 Abonnenten gehabt auf YouTube, auf Instagram weniger. Und es gab ganz viele, die gleich groß waren. Sehr, sehr viele, auch kleinere. Und sie ist eigentlich fast am kleinsten geblieben von den allen, was die Reichweite angeht. Aber die anderen kämpfen dann mit eher inneren Problemen, weil sie einfach ihren Content so machen, wie die Community ihn guckt, weil sie auf Klicks gucken und auf Trends. Und zu ihr habe ich dann auch mal gesagt, aber du bist halt glücklich mit dem, was du machst. Und du stehst halt hinter dem, was du machst, und deswegen machst du die ganze Zeit weiter und bist auch positiv. Weil am Ende geht es nicht ums Geld verdienen. Ab irgendeinem gewissen Punkt verdienst du gutes Geld. Auch als Mitarbeiter, als Angestellter. Ab irgendeinem Punkt kannst du dir nur mal deine Wohnung leisten in der Stadt, kannst abends mit deinen Freunden was essen gehen, kannst dir ein Auto leisten und kannst dir auch mal was kaufen. So, auch wenn du sparen musst. Ab irgendwann ist es egal.
Ja.
So, und dann geht es doch für viele, gerade in unserer Generation, darum, Spaß zu haben und ein schönes Leben, weil man lebt nur einmal.
Und im Sinn, in dem sehen, was man tut, ne? So.
Genau. Ja. Und nicht, weil andere das sehen wollen, sondern weil du es selber sehen willst. Und Diana gerade sagt immer einen ganz schönen Satz dazu, bei YouTube stand früher mal drunter, broadcast yourself. Das war die Aussage von YouTube.
Ja.
Und das ist so, wie sie es immer noch macht.
Ja. Ich stelle mir das auch wahnsinnig schwer vor, wenn du immer wieder diesem Feedback ausgesetzt bist. Also es ist natürlich super, ne? Dieser enge Draht zur Community. Und man sagt ja auch immer, das sagen ja super viele, ich habe jetzt auch noch mit einer Freundin geredet, die auf Instagram aktiv ist, so, das hilft ihr total, ne? Sie kriegt da auch Tipps, neuen Input, Inspiration, alles, aber du wirst halt dauerhaft gespiegelt. Und ich könnte mir auch vorstellen, ne, dass es sehr schwer ist, dann manchmal auch dem zu widerstehen oder ne, dann zu viel zu optimieren. Vielleicht neigt man dann auch dazu, irgendwie zu viel Feedback anzunehmen oder so, ne? Oder sich in gewisse Richtung nicht zu entwickeln, wenn man irgendwie daraus liest, oh, das könnte jetzt ein Problem werden. Also
du musst halt eine starke Persönlichkeit, aber auch ein starkes privates Umfeld haben um uns aber mit reinzuziehen, ein starkes Management, das dich unterstützt und dir die ganze Zeit beisteht, egal ob es gut oder schlecht läuft.
Ja.
Weil es sind einfach keine Produkte, sondern es sind halt Menschen. Mhm. Und die sind halt nicht austauschbar für uns. Also theoretisch, klar, wirtschaftlich gesehen sind sie austauschbar in dem Sinne. Es wäre jetzt ja gelogen und idealistisch gesagt, sie sind nicht austauschbar. Aber für uns sind es halt Menschen, mit denen wir arbeiten. Das ist halt auf einer ganz anderen Ebene. Und da gibt es halt Ups und Downs. Ja, die werden immer gespiegelt und die gehen aber sehr gut mit dem Community-Feedback um. Und was beachtlich ist in der Branche, alle, die in der Branche arbeiten, verbringen weniger Zeit am Handy, als die nicht in der Branche arbeiten. Wir haben letztens einen Vergleich gemacht, tatsächlich mit meinem Stiefbruder und seiner Freundin, und haben mal so verglichen die Bildschirmzeiten. Und dann, ja, wir hatten ein bisschen mehr Bildschirmzeit, aber, also ich oder auch andere Influencer, aber die arbeiten dann die ganze Zeit dran. Die Zeit, wann sie eigentlich ans Handy gehen, das ist was ganz anderes, weil zum Beispiel ab Arbeitstagsende liegt das Handy noch irgendwo.
Ja.
Das bringe ich denen aber auch bei, die Struktur. Auch wenn Leute zu uns ins Management wechseln, denken die erst, sie brauchen mich 24/7. Denken sie wirklich, brauchen sie aber nicht.
Mhm.
Weil du brauchst eine Struktur und die gebe ich denen halt vor, ich sage zwischen 39 und 18 Uhr. Danach ist Schicht, weil ich habe Mitarbeiter, die gehen und die Kunden sind auch nicht mehr da. Wenn noch irgendwas super, super, super Wichtiges ist oder Sachen online gehen müssen, ich bin ja sowieso erreichbar, aber wir müssen uns nicht zu irgendwelchen Themen austauschen. Das bringt auch euch Strukturen, ihr habt auch Ruhe, weil ihr wisst, ich melde mich nicht um 11 Uhr nachts oder so.
Mhm.
Das muss man denen halt auch beibringen, weil die sind ja in so eine Selbstständigkeit reingekommen, die waren ja manchmal auch gar nicht Angestellte vorher.
Ja, natürlich.
Also muss man den
direkt Strukturen aus der Schule oder Uni raus.
Ja, manchmal schon, ja.
Ja. Und dieser Punkt, das ist auch, finde ich, voll spannend, diese Sensibilisierung dafür, dass es eben Menschen sind und Leute, die das jetzt auch zu einem Großteil, gerade Leute, die jetzt, mit denen du zusammenarbeitest, selbstständig machen und deren ganze Existenz ja eigentlich auch darauf beruht, dass sie auf den sozialen Kanälen Inhalte teilen oder ihr Leben teilen, ne? Was natürlich auch immer eine super krasse Sache ist, die man oft auch ignoriert, weil also oft ist ja auch wieder in dieser Klischee- und Vorurteilsecke dieses, ach ja, die paar Bilder auf Instagram hochladen, ne? So wie schwer ist das? Du hast eben schon angerissen, wie kompliziert das ist, ein YouTube-Video zu produzieren, wie aufwendig.
Ja.
Also ist es ja auch so ein bisschen wahrscheinlich dein Job, die Leute dafür zu sensibilisieren, was eben dahinter steckt.
Ja,
und
voll.
Warum Influencer gewisse Entscheidungen vielleicht auch treffen müssen, weil ja im Endeffekt das jetzt so ihr Lebensunterhalt ist, ne? Oder so.
Yeah. Ja, das kann man ja klar sagen. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis mehr, dass sie damit Geld verdienen.
Nee, genau. Jeder, aber oft wird es ihnen vorgeworfen teilweise. Also so lese ich es oft raus.
Ja.
Aber
also jeder, der im Marketing arbeitet, weiß sowieso, dass sie davon nehmen, weil es sind immer Marketingbudgets.
Ja.
Und ich finde es halt super wichtig, auch wenn wir mal Vorträge haben bei irgendwelchen Unternehmen, nur mal anzureißen, vielleicht, was eigentlich dahinter steckt, was sie eigentlich alles gleichzeitig machen müssen. Während sonst in der ganzen Entertainment-Industrie immer riesen Teams dahinter stehen. Und da merken die erstmal, was eigentlich für ein Time-Management und Arbeitsethik diese Leute einfach brauchen, um das überhaupt zu machen. Denen immer wieder nach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange Diana jetzt wirklich schon online ist oder auch die anderen, so 6-7 Jahre, immer wieder ein Thema zu haben, zweimal die Woche. So, das ist ja, das wird ja nicht doppelt ausgespielt, wie auch bei Sendern oder so. Die so, dann kommt halt nochmal eine Wiederholung. Gibt's halt nicht. Das kannst du halt nicht machen. Du kannst, also ich meine, du kannst sowieso alles abrufen. So, warum sollst du es wiederholen?
Ja.
Und das immer wieder einfallen zu lassen, das ist schon eine Herausforderung. Und deswegen sage ich auch immer, dass die ganzen Influencer, die letztes Jahr und vorletztes Jahr bei diesem Hype so aus dem Boden gesprossen sind, viele werden es nicht durchhalten, weil sie haben es das Geld deswegen gemacht. Wenn du etwas das Geld deswegen machst, dann hältst du es nicht durch, wenn es mal eine Hungersnot gibt, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich weiß einfach, wenn der Punkt kommt, YouTube ist down, Instagram ist down, keine Ahnung, die werden sich irgendwas anderes suchen, um sich auszuleben, kreativ, weil sie einfach Bock darauf haben, das zu machen. Es kommt nicht auf die Plattform an, sondern die wollen das machen. Ich muss sie auch nicht motivieren, ein Foto hochzuladen. Ich sitze ja da nicht und da so, du hast heute noch nicht gepostet. Diesen Druck machen sie sich halt selber. Also das kommt halt mit bei Influencern. Die haben eine ganz, ganz hohe Arbeitsbereitschaft. Also das ist schon echt krass bei manchen Leuten, was so dahinter steckt. Die müsste man mal einen Tag begleiten. Die stehen vor mir auf, die gehen nach mir ins Bett und die arbeiten nämlich durchgängig. Mhm. Ich sorge halt natürlich dafür, dass die dich irgendwann im Burnout landen, indem ich sage, komm, wir machen das, wir arbeiten davor, beruhig dich mal. Geh mal in Urlaub oder stell dir jemanden an, der dir helfen kann, weil bestimmte Sachen können andere Leute besser oder einfach auch machen in der Zeit, in der du was anderes machst. Und
werden so richtig ihre kleine eigene Firma ein bisschen auf.
Tatsächlich sind eigentlich alles eigene Firmen.
Ja.
So, die sich ihre Freelancer dazu holen oder Mitarbeiter. Das ist einfach so.
Ja.
Das kann man auch gar nicht von absprechen, sind sie einfach.
Und jetzt reden wir ja schon über eine etwas größere Größenordnung, sage ich mal, auch was Follower angeht.
Ja.
Also ich finde es immer schwer, das dann in Kategorien einzuteilen. Man versucht dann immer so zu sagen, das sind die Celebrity-Influencer, die Top-Influencer, die Middle-Class oder whatever. Ne?
Also
gleich können wir auch noch über Mikro-Influencer sprechen. Aber die, ich sag mal so Top-Tier-Leute oder die wirklich groß sind, die können natürlich auch gewisse Preise aufrufen dann, ne? Zum Beispiel für ihre Sachen. Und dann, ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht mit dem Thema, wenn man auch so sagt, Transparenz, ne? Wie setzt sich so ein Preis zum Beispiel zusammen? Also, genau. Ist es dann, also wofür zahle ich sozusagen, wenn ich irgendwie dieses Geld in die Hand nehme, gerade auch als Marketer und sage, wow, okay, dieses YouTube-Video, wie sinnvoll auch immer es ist, für ein YouTube-Video dann Influencer zu bezahlen, nehme ich jetzt 50.000 Euro in die Hand und werfe es hin oder so. Was steckt wirklich dahinter? Ne?
Ja, erstmal bezahlst du in dem Moment alles. Was du vorher auf mehrere Agenturen verteilt hast, bezahlst du in dem Moment alles. Du bezahlst redaktionelle Aufarbeitung, du bezahlst das Testimonial, du bezahlst die Kreation, du bezahlst die Reichweite. Das, was du vorher einzeln machen musstest. Du hast einen Werbefilm produziert, dafür hast du dir ein Testimonial eingekauft und dann hast du noch einen Werbeplatz in einem Sender eingekauft und hast es da ausgespielt. So, das hast du vorher alles bezahlt und das kostet weit mehr als 50.000 für dieselbe Reichweite. Das bezahlst du eigentlich in dem Moment. Das Teuerste an allem ist die Reichweite. Ist halt in allem so. Dann kommt der Testimonialwert noch dazu und die Kreation einfach, die Arbeits... Also, aber das wird alles in den TKP eingerechnet. Also es wird jetzt nicht... Manche machen das, aber bei uns ist es nicht so. Wir haben einen TKP und da ist alles drin. Manche sagen, okay, es ist ein Arbeitstag, es sind zwei Arbeitstage plus Reichweite. Bei uns ist es einfach so, vielleicht bin ich da auch schon zu alt für die Branche, aber wir haben damals alles nur mit TKPs berechnet und haben gesagt, das und das ist der 1000er Kontakterpreis für YouTube, das ist der 1000er Kontakterpreis für Instagram. Man musste ja auch irgendwann einen finden für Instagram Stories. Also ich rede jetzt wirklich von finden, das gab es halt einfach vorher nicht.
Ja.
Du musstest einen für Instagram Stories entwickeln und du musstest einen für IGTV. Also es kommt ja die ganze Zeit neu. Damals kam Snapchat und denkst du, wie berechne ich das denn jetzt?
Ja.
Es ist ein Video, aber nur 24 Stunden da. Mhm. So, und das waren so die Themen, mit denen man sich dann da beschäftigen musste. Alle anderen jetzt, die ruhen sich ja drauf aus. Die nehmen jetzt die TKPs, die da sind. Hoffentlich. Weil wenn sie sich unter Preis verkaufen, das tut halt keinem gut.
Mhm.
Das kaufst du ein. Du gibst einer Person Geld oder dem Management Geld, das es halt weitergibt, sage ich jetzt mal, als Agentur. Und die macht alles für dich komplett. Die bindet das Produkt ein. Nur vielleicht die Kampagnen, die Rahmenbedingungen, dafür haben die meistens noch Agenturen vorher oder die Firmen selber sagen schon, so und so muss es sein. Also Vorarbeit muss da schon rein, aber wie gesagt, das machst du bei einem Werbedreh auch. Also du weißt ja schon, was du drehen willst. Du hast alles auf einmal. Und wenn du dann Preise vergleichst mit, was eine Anzeige in der Bravo kostet oder in der Bild-Zeitung oder bei ProSieben oder bei RTL 2 oder wie auch immer, dann siehst du, dass du eigentlich viel weniger zahlst, als du bei anderen Sachen bezahlst.
Musst du sehr oft gegen die alten Medien noch argumentieren?
Nicht mehr, nee.
Okay.
Das war vor 3-4 Jahren, so war gar nicht mehr.
Ja.
Aber wir haben ja auch diesen Luxus der Beauty-Branche, die wissen ja. Sie haben, plus wir müssen uns ja nicht mehr mit denen vergleichen, weil die Zielgruppe reißt du da ja nicht mehr. Also ich muss ja nicht sagen, wir sind besser bei, sondern wir sind der einzige Weg, um die Zielgruppe zu erreichen.
Die Jüngeren dann.
Richtig.
In dem Sinne, also die unter 30,
ja. Ja, genau. Also bei uns haben viele so... Zwischen 18 und 34 ist die Hauptzielgruppe auf Instagram. Bei YouTube ist noch mal jünger.
Mhm.
Das wird dann mal 14 bis 24, glaube ich, sein. Auch bei Leute, die aus YouTube gewachsen sind, ist die Zielgruppe auch noch mal ein bisschen jünger als die durch Instagram gewachsen sind. Ja, und die Zielgruppe reißt halt mit Fernsehen nicht. Also, weil die einfach keinen haben.
Ja.
Sonst die haben ein Handy und ein Tablet.
Und das sind jetzt auch so die zwei wichtigsten Plattformen eigentlich für euch, oder? YouTube, Instagram?
Für uns, ja.
Seht ihr dann nochmal perspektivisch noch ein paar andere, die aufklappen, wenn wir jetzt mal Twitch sehen oder so? Ja. Oder ich meine, das Snapchat ist auch so eine Sache.
Über Snapchat tatsächlich habe ich heute nochmal eine E-Mail bekommen, dass die sich mal wieder zusammensetzen wollen. Ich bin mir halt noch nicht sicher. Ich bin da ein bisschen in diesen, ich schaue mir das erstmal an, Modus. Twitch finde ich interessant, wo es sich hin entwickeln wird. Bisschen hoffe ich für unsere Influencer, dass es nichts anderes mehr geben wird. Vielleicht nur noch eine Verschiebung natürlich, wie es von Facebook damals eine Verschiebung gab. Aber nicht noch zusätzlich, weil das ist ja kaum noch bedienbar. Das hört sich jetzt für manche lächerlich an. Das sind doch nur zwei Plattformen, aber jeder, der mal für ein Unternehmen Social Media gemacht hat und auf Facebook eine Seite und auf Instagram und YouTube und das erfolgreich gemacht hat, also für alles ein anderes Konzept haben. Du musst ja über eine andere Sprache sprechen. Ja, okay. Die machen ja auf Instagram nicht dasselbe wie auf YouTube. Der merkt erstmal, wie aufwendig das ist. Manche Firmen haben da einfach Abteilungen für.
Ja.
Und das ist halt eine Person, die das bespielt. Und das nicht mehr mit Selfies wie vor Jahren, sondern mit inszenierten Fotos, die auch nur bearbeitet werden. Und also ich glaube, Twitch wird noch interessant. TikTok werde ich auch immer noch ab und zu ver-. Ich bin mir nicht sicher. Also ist ja jetzt seit einer Woche, anderthalb Wochen, haben Lisa und Lena diesen Post gemacht, dass sie ihren TikTok-Account löschen werden. Ich finde es halt schon so eine Aussage, in welche Richtung eine Plattform geht, wenn die größten Gesichter sagen, nö.
Ja.
So, das wäre wie bei YouTube PewDiePie. Wer PewDiePie nicht kennt, ich glaube, der hat jetzt 50 oder 60 Millionen Abonnenten. Das ist halt mit Abstand der größte.
Ja.
Und ich glaube, wenn die alle sagen würden, nee, YouTube ist nicht so cool, dann ich gehe lieber auf Hausparty. Das
ist ein bisschen oder dieser Kylie Jenner-Tweet, so wer ist eigentlich auf Snapchat?
Ne? Ja, also, genau. Ja, und schon ist der Aktienkurs
zack, so,
im Boden. Das zeigt aber auch wieder, wie wichtig gerade für diese digitale Welt oder was für einen Einfluss Influencer überhaupt haben.
Voll,
also das ist so für manche, glaube ich, gar nicht klar.
Ja.
Es gibt halt Firmen, die nur auf Influencer-Marketing basiert hochgezogen wurden. Es gibt erstens große Marken, die von Influencern gegründet wurden. Real Techniques Pinsel, Huda Beauty, Lovely. Ja. Ja, aber es gibt halt einfach Marken, die von Influencern gegründet wurden, die jetzt einfach dazugehören. Kylie Jenner. Ja, da gab es ja den Forbes-Artikel, so, eine jüngste Milliardärin oder auf dem Weg zur jüngsten Milliardärin.
Ja.
Überhaupt der ganze Kardashian-Clan, was aus Social Media. Paris Hilton, eigentlich sagen alle, ohne Paris Hilton gäbe es das überhaupt nicht.
Ursprüngliche Influencer.
Richtig, weil sie war der Reality-Star.
Genau. Ja,
das ist American Meme. Ja.
Genau.
Ja.
Das ist so. Aber auch ein bisschen creepy gewesen, wie sie heute dann noch von Fans belagert wird, so die quasi. Mit denen sie immer noch in Kontakt steht. Ne? Weil sie hat auch gesagt, das sind eigentlich meine besten Freunde noch so, die übrig geblieben
sind. Aber das ist so.
Aber ja, es hat eine super.
Das ist das Internet. Also, es ist noch nicht mal so.
Das hat sehr viel offengelegt. So.
Genau, also, es ist so nicht, dass der also, dass ein Paris Hilton oder jemand auch von uns oder so das nur sagt, weil es erwartet wird. Das ist halt wirklich so. Das ist halt, jeder kann das sagen. Früher warst du in deinem Dorf und du hast da deine Freunde gefunden oder in deiner Stadt. So, und jetzt kannst du weltweit halt einfach Freunde finden. Und diese Internetfreundschaften, das kann für ältere Generationen immer noch ein Fragezeichen sein, aber es ist normal.
Ich denke sehr oft, dass es auch eine Generationenfrage ist, wenn auf Influencer-Marketing noch so ein bisschen irgendwie skeptisch geschaut wird. Also das ist so fies, finde ich, das zu sagen, so du bist zu alt, du verstehst das nicht. Aber oft ist es einfach wirklich so. Und es geht mir, wie du eben gesagt hast, genauso jetzt mit den noch jüngeren Generationen.
Genau. Ja.
Ich verstehe auch nicht mehr, was die machen. Ne? Oder wie mein kleines Patenkind mit 12 Jahren so in WhatsApp-Gruppen irgendwie agiert und wie die sich gegenseitig Dinge zuschicken. Also so ne, diese ganzen Dynamiken. Ich finde es super spannend, immer mit ihr darüber zu reden, weil ich dann erstmal merke,
so hält man sich halt
du wirst alt.
Jung oder da drin. Ne?
Meine
muss Schwester ist auch 11. Haben. Mit der rede ich dann, du, wen folgst du denn, was guckst du denn? Und
Ja, finde ich ja noch wichtiger so. Ne? Aber also oft denke ich wirklich, dass gerade oder manchmal das Problem ist, dass so die Marketing-Entscheider wirklich ein bisschen älter sind und das vielleicht nicht so miterlebt haben. Und natürlich ist es ihr Job, das dann zu verstehen, ne, und sich da reinzuversetzen
und
sich
in der Zielgruppe zu denken. Verstehen.
Ganz genau, ja.
So, und
denen dann aber auch zu vertrauen und nicht vom eigenen Bauchgefühl her auszugehen.
Weil dieses haben wir schon immer so gemacht, gibt es halt nicht mehr heutzutage.
Ja.
Und das ist halt immer noch in dem Veralteten. Du gibst einer Mediaagentur Geld und die holt dir Brutto-Reichweite rein. Es ist aber keine Entscheidung getroffen worden, die wirklich der Marke was bringt, sondern hier, wir haben so und so viel Brutto-Reichweite für das und das Geld.
Mhm. Wenn wir nochmal über das Reichweitenthema sprechen, gerade wenn du TKP gesagt hast, da ist ja jetzt auch so ein bisschen, also ich finde, in der ganzen Diskussion um die Mikroinfluencer, da ging es ja wirklich darum, die sind kleiner, die haben eine kleinere Reichweite, kosten deshalb auch weniger, aber die sind ja noch viel näher an ihren Fans dran. Mhm. So, ne? Und was heißt es eigentlich, eine Million Reichweite zu haben? Wie viele Karteileichen sind da drin? Wie viele Leute sind da wirklich noch Fans? Oder Leute aus irgendwelchen Agenturen, die den Leuten folgen, weil es ihr Job ist, so nach dem Motto. Wie viel, ja, ich weiß nicht, wie gehst du damit um? Wie kannst du wirklich nachweisen, dieser Influencer, der hat wirklich einen Impact, der hat wirklich diese Millionen Fans hinter sich und kann die erreichen?
Das ist halt die Frage, kann man das wirklich nachweisen?
Oder gibt es vielleicht noch andere Metriken oder so, die ihr dann noch mit reinschiebt und sagt, so, guck dir mal die Impressions an oder die Views oder was auch immer?
Tatsächlich, auch wenn ich gerade von Reichweiten und TKPs gesprochen habe, das ist aber einfach eine Berechnungsgrundlage, ist es nicht meine Argumentation. Meine Argumentation ist der USP des Influencers, warum der zur Marke passt. Also es ist ja ein Markenfit. Eine Marke trifft auf Marke, die Marke Influencer mit seinen Werten trifft auf eine andere Marke. Ja. Hat eine Reichweite, genauso eine, ich meine, du könntest mit der Bild mehr erreichen als Prada, aber du willst trotzdem in die Vogue, weil das nun mal die Leute lesen, die Prada kaufen. Mhm. Und so ist es bei Influencern auch. Du kannst natürlich zu, weiß ich nicht, du kannst halt zu einem du kannst zu Free Kickers gehen, die größten YouTube-Kanäle in Deutschland haben, aber, und kannst dann Maybelline platzieren, aber ob dir das wirklich was bringt, ne, dann hast du halt Reichweite.
Ja.
Oder du gehst halt zu einer Beauty-Influencerin, die halt nur darüber redet und der die Leute halt vertrauen mit ihrer Expertise. Und das ist halt die Sache, ja, ein Mikro-Influencer, ja, ist näher dran an der Community, ist ja auch irgendwie so ein Argument, genauso wie ich jetzt gegenargumentieren werde, so, die anderen sind aber schon seit Jahren so nah an ihrer Community, sonst hätten die nicht so eine große Community. Mhm. Bei Mikro-Influencer, ich meine, ab wann fängt ein Mikro-Influencer an und wo hört es auf? Bin ich schon einer mit 2000 Followern oder fängt es jetzt bei 30.000 an?
Das können wir uns ja alle gerade selber so definieren, ja, wie wir wollen. Ne?
Das genau, das ja. Ist so, die sind nicht näher dran. Also ich will die gar nicht kaputt reden. Mhm. Ich empfinde sie nicht als näher dran, weil die anderen, die machen das halt schon so lange und die haben das aus Gründen gemacht, die auf keinen Fall was mit Geld zu tun haben. Und die haben eine Bodenständigkeit, die könntest du ja alle hinstellen und das sofort merken, was für eine Bodenständigkeit da drin ist. Und dann kommen Mikro-Influencer auf, werden sofort überschüttet mit Geschenken, mit Geld, mit Buchungen und so. Die verlieren doch sofort die Bodenhaftung. So, weil die ja auch aus den Gründen meistens angefangen haben. Weil sie gesehen haben, das ist ein Business, das ist mein Ziel, ich möchte das, ich möchte damit Geld verdienen, ich möchte Lifestyle. Natürlich haben die ein stärkeres Engagement, wovon immer alle reden. Das ist ja auch klar, wenn du 10.000 Follower hast, dass du ein krasseres Engagement in der prozentualen Welt hast, als jetzt mit 4 Millionen. Und es ist, dafür gibt es ja auch Richtwerte, ich kenne die jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber es gibt ja Richtwerte, ab so und so bestimmter Followerzahl ist dein Engagement normal bei 2,5%, bei einer anderen, das ist wieder 10% muss es sein. Die Frage ist ja auch beim Engagement, ist es dann trotzdem der richtige Influencer? Also es ist halt so,
ja,
es gibt halt Influencer, die sind Entertainer. Die guckst du dir an, weil es halt Bock macht, sie sich anzugucken. Aber wenn du dich über was informieren willst oder wenn du jemandem glaubst, dann sind es ja Nischen-Influencer. Also ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich würde sogar Paola mit 4 Millionen Followern als eine Nischen-Influencerin einordnen, weil sonst wäre sie so groß wie Dagi oder Bibi, weil sie Entertainment machen würde und die Leute unterhalten. Sie macht das zwar auch, aber sie informiert eigentlich auch über Hautpflege und Make-up und Style. So,
und das ist in ihrem Thema da halt enger.
Ja, und irgendwie ist doch wie, mal für alle, die eher Vergleich brauchen zu Fernsehen, du kannst halt RTL gucken oder Arte. So, und bei Arte oder Phoenix oder so. Und dann guckst du bei Phoenix und hast was gelernt oder bei RTL wirst du halt unterhalten. Mhm. Du erreichst die größere Masse bei RTL, aber keine Ahnung, oder nehmen wir mal D-Max, das ist noch plakativer,
ja.
Aber wenn du einen Grill vielleicht positionieren willst oder einen Bagger oder so, dann machst du es halt eher bei D-Max als bei RTL. So. Also du hast halt einen größeren Streuverlust und das ist ja auch, warum Influencer so gehypt wurden, aber du hast keinen Streuverlust. Du hast gerade auf YouTube 98% Frauen dann, wenn jemand eine Frau ist, der nur weibliche Inhalte macht. Du hast nur Beauty-Interessierte, weil die nur das machen. Und wenn du das suchst, musst du den buchen. Wenn du was anderes suchst, buchst du einen anderen Influencer, der darüber aufklärt. Und das ist halt immer noch diese Glaubwürdigkeit und Nähe zu den Fans. Und natürlich, man muss das einfach mal erlebt haben. Das ist so schwer zu verargumentieren, wenn man es nicht weiß. die sind halt wirklich einfach bodenständig, obwohl sie in ganz anderen Sphären leben, gerade als früher. Aber für die ist das nicht das Wichtigste. Und ich glaube, jeder, der sich schon gefunden hat und einen Job aus Leidenschaft macht, weiß genau, was ich gerade meine. Das ist völlig egal, ob du super wenig Geld kriegst, so wie ich damals in meinen Anfängen, oder ob du super viel Geld kriegst und irgendwo anders sitzt. Wenn du keinen Bock auf den Job hast oder richtig Bock auf den Job hast, ist es dir eigentlich egal, was du verdienst in dem Moment. Mhm. Weil du machst das, worauf du Lust hast. Und am Ende wird nur das Auto größer, aber vier Räder hat es immer noch. So, also ne, am Ende kannst du immer noch Auto fahren. Und darauf ist es so, darauf legen die halt auch nicht so den Wert, auf was materiell ist. Die werden zwar für das abgestempelt, aber ich kann es, man muss es halt erlebt haben, die sind einfach schüchtern und bodenständig. Weil Influencer sind einfach Leute, die früher Außenseiter in der Gesellschaft waren, die einfach im Internet unterwegs waren, während andere draußen unterwegs waren, sich da ausgelassen haben, Gleichgesinnte gefunden haben und auf einmal zu Stars wurden. Und das merkt man bei vielen auch. Die sind einfach unselbstbewusst oder die sind schüchtern, wenn du die triffst. Die sagen, ich habe mich sein. Und alle denken, die wären arrogant. Die trauen sich nur nicht, den Mund aufzumachen. Das ist es halt einfach. Ja. Das ist mir halt schon mit sehr, sehr vielen passiert. Und wirklich, ich spreche nicht von denen, die ich vertrete. Ich kenne das einfach von Events. Bei meinen Leuten wäre das gar nicht möglich, weil wir einfach so eine Umdrehung haben, was Kampagnen angeht, Kunden treffen, Fans treffen, sonst sowas. Das wäre gar nicht möglich, wenn die nur stehen würden und zusammen.
Und den Mund nicht aufkriegen.
Ja, ja. Genau.
Man lernt das ja wahrscheinlich genau. Auch, oder? Je mehr man im Austausch mit Leuten ist und reagieren muss und Input kriegt, desto.
Und ich finde, genereller Punkt für Erfolg, um erfolgreich zu sein, das habe ich gelernt in meinem Job, das haben auch die Influencer gemerkt, du musst dich immer ins kalte Wasser stürzen. Mhm. Und nur so wirst du auch am Ende erfolgreich. Weil wenn du in deiner Comfortzone bleibst, dann wirst du es nicht. Und dann landest du auch nicht da, wo die alle landen. Mhm. Ja.
Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft blicken.
Ja.
Also ihr habt ja jetzt schon angefangen, du hast das eben erwähnt mit Lovely, wirklich angefangen mit den Influencern auch Produkte zu entwickeln.
Genau.
Und habt da ja auch schon viele so Pionierprojekte eigentlich auch fast gemacht. Oder?
Ja, oder Diana, die jetzt eine Recruiting-Firma macht eigentlich mit Onyx Recruiting. Die hat einfach schon für PwC Mitarbeiter gefunden, für tatsächlich am 1.5. fängt jemand auch bei mir an, über ihr Recruiting.
Ach, krass.
Und sie hat einfach ein System entwickelt, zusammen mit ihrem Team, Leute zu kategorisieren in ihrer Zielgruppe, ob die unglücklich sind in ihrem Job, ob die einen neuen Job suchen, was sie eigentlich können, was sie für Skills mitbringen, und weiß dann ganz genau, die einzusetzen, weil sie hat eine sehr, sehr starke Zielgruppe und eine sehr intelligente Zielgruppe, muss man sagen. Das sieht man an den Bewerbungen, die reinkommen, wenn sie auch für ihr Team jemand sucht. Das sind halt Leute, die wirklich beim Europaparlament gearbeitet haben oder so. Und das ist halt mega. Sie setzt sich auf dieses Empowerment von Frauen ein, von so eigentlich so High-Performance-Frauen in der Karriere. Und das ist, was viele Unternehmen ja auch suchen.
Ja, klar.
Und sie ist gerade der beste Weg dafür, die zu finden.
Wie findet sie die denn?
Tatsächlich macht sie das über Insta-Story.
Ja, ach, crazy.
Also die sagt dann, die hat Fragen gestellt am Anfang, dann hat sie das kategorisiert bei sich ein bisschen, im Backend, sage ich jetzt mal, mit den Frageformularen, und dann hat sie bestimmte Leute sich rausgesucht und sagt, hast du Interesse, dass wir den Job suchen? Mhm. Und das hat sie jetzt, ich weiß nicht, wie viele sie schon vermittelt hat, aber bestimmt schon 10 oder so, und das ist ja erst seit 2 Monaten. Und sie kommt ja da gerade so rein, und das ist ja ein Nebenprojekt.
Ja, einfach klar.
Was ja halt Spaß macht. Und das hat halt geholfen. Ich meine, wie gesagt, PwC ist jetzt halt kein kleiner Name. Und auch für gewisse Startups in Deutschland verteilt hat sie aber Leute gefunden, weil sie sieht ja das Problem. Erstens, alle suchen Frauen, die richtig was drauf haben. Sowieso sucht erstmal jeder Mitarbeiter, die richtig was drauf haben. Sie hat aber die weibliche Zielgruppe. Und wir kennen es alle, wenn wir von der Schule kommen oder von der Uni, wo bewirbt man sich? Bei den ganz großen Namen, weil die anderen kennt man gar nicht. Also wenn ich auf die Seite gehen würde von den Unternehmen, würde ich denken, sagt mir jetzt nichts.
Ja.
So, ich würde auf meine Unternehmensseite gehen und würde vielleicht noch die Künstler kennen, aber wüsste jetzt nicht einzuordnen, wie die Firma dasteht. Also wo bewirbt man sich? Audi, BMW, Mercedes, Google, Facebook, weiß ich nicht, Microsoft, Apple, da bewirbt man sich.
Und wird erstmal enttäuscht.
Ja, wird enttäuscht. Ne? Ja. Nochmal Grüße an alle, die mich abgelehnt haben.
Genau.
Und jetzt bei mir buchen. Genau, und bewirbt sich einfach bei den großen Marken. Und Diana zeigt ihnen, was es noch alles gibt, weil sie jetzt sehr vernetzt ist bei den ganzen Startups und bei den ganzen anderen Firmen. Die hat einen sehr guten Überblick. Erstens durch Firmen, mit denen sie arbeitet, aber auch die sie einfach privat kennt. Mhm. Und das hat echt schon vielen geholfen, weil die hilft Leuten, einen Job zu finden, in dem, was sie halt wirklich wollen. Oder in dem Status, in dem sie gerade sind, wirklich wollen. Ja genau, das ist ein Projekt halt bei Diana. Bei Paola ist es ein Projekt mit Lovely natürlich, weil unser Ziel ist es ja, dass die auch ohne Social Media überleben können. Und dass Social Media für die eher ein Vermarktungskanal wird, als dass das ihr Lebensinhalt wird am Ende.
Also auch so ein bisschen Unabhängigkeit zu
gewinnen. Genau, Unabhängigkeit vom Markt eigentlich.
Ja.
Zwar von einem anderen Markt wieder Abhängigkeit, aber schon eher das Offline-Geschäft.
Ja.
Und
das sieht man jetzt bei vielen, ne? Also ich meine, ja. So Bibi hat ja damals an ihren Schaum rausgebracht.
Sehr gutes Beispiel einfach, weil ich glaube, wo viele einfach auch geguckt haben und gesagt, okay, das ist möglich.
Ja.
Ist ja auch ein riesen, das hat einen riesen Impact auf alle gehabt, nicht nur auf die Influencer-Branche, auch auf die ganze FMCG-Branche, wie die alle geguckt haben, so die ganzen Konzerne, so dass eine Influencer-Brand denen gerade die Plätze wegnimmt.
Und was DM ja jetzt auch gemacht hat, mit so vielen bekannten Gesichtern dann noch weitere Marken zu launchen und so, ne? Also,
ja, genau. Ja, ich meine,
ob es jetzt ein Budolski ist, Stefanie Giesinger oder wie auch immer, aber man hat das so jetzt mehr an die Person geknüpft, ne, als früher.
Ja, weil du hast, es ist einfach so irgendwie aktuell die perfekte Mischung. Du hast Konzerne mit coolen Marken, ja, und die machen mega fürs Marketing, die machen auch sehr, sehr viel richtig. Das ist ja auch ein ganz viel größerer Apparat als jetzt ein Influencer. Aber was ein Influencer mitbringt, ist ja schon eine Glaubwürdigkeit. Und wenn der ein Produkt rausbringt, was genau dem entspricht, was ein Markenfit zu ihm ist, so seine Authentizität, mal richtig ausgesprochen, aber Luft verloren, dann ist es eigentlich so, also besser, also schlauer geht es ja eigentlich gar nicht.
Nee,
das stimmt. Und das haben die schon richtig gut gemacht von DM, dass sie das gemacht haben. Und ich glaube, jetzt muss man halt gucken, genauso wie bei uns natürlich, wie wird sich das langfristig einfach auf die Branche. Ist das jetzt so One-Hit-Wonder? Also wir sind jetzt seit einem halben Jahr am Markt. Nee, fünf. Ja, seit acht Monaten schon. Wir sind immer noch da. Wir haben auch noch keinen Platz im Regal verloren. Wir sind immer noch in derselben Größe da.
Ja.
Planen natürlich auch weiteres. Aber es ist ein anderer Kampf. Es ist nicht gegen andere Influencer und Reichweiten. Es ist halt gegen Konzerne, die international
agieren. Ist auch ein bisschen more unforgiving wahrscheinlich so, oder? Ja. Also da ist man wahrscheinlich schneller raus, als man gucken kann. Also auch große Marken sind da ja.
Ja, klar. Ja, für uns muss ja auch jemand rausgehen. Also
ja, genau.
DM wurde ja nicht vergrößert.
Nee, genau.
Die haben ja einfach andere rausgeräumt dafür.
Ja.
Und das ist halt der Kampf, in dem wir sind. Ne? Und andere wollen unseren Platz.
Aber da muss man dann ja auch nochmal wieder in was ganz anderes einsteigen, oder?
Ja, sich daran tatsächlich, arbeiten. Ja. Ja, klar. Wir haben eine Social Media Managerin, nur für Lovely, die sitzt in Berlin. Und natürlich unser Produktteam, das sitzt aber tatsächlich bei DM, die mit uns die ganze Zeit in Entwicklung dran sind, von neuen Sachen, von Konzepten. Wir lassen gerade Agenturen pitchen für die Positionierung, für PR-Themen, für Marketing. Wir buchen selber Influencer tatsächlich.
Ach krass, die dann eure Marke nochmal weiter
zu tragen. Oder wir machen auch PR-Aussendungen. Wir machen halt das, was Unternehmen machen in der Branche.
Ja,
weil das ist ein Unternehmen und Paola ist halt eine Unternehmerin geworden und nicht eine Influencerin in dem Sinne.
Ja.
Ja.
Okay. Du hast Hausaufgaben bekommen für diesen Termin.
Ja.
Und das geht jetzt auch ein bisschen so Richtung Zukunft. Also so deine Predictions oder deine eine, weiß auch nicht, mutige Aussage, These. Was kommt noch? Was wir jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben. Oder was sich andeutet.
Ich würde so gerne wissen. Ja, ich habe mich auch mit dieser Hausaufgabe wirklich beschäftigt. Tatsächlich. Mehr als mit meinen Hausaufgaben früher. Und musste wirklich drüber nachdenken. Ich wurde schon sehr oft gefragt. Ich habe gesagt, ich bin selber gerade auf der Suche, wo es hingeht, weil wir schon so viel selber gemacht haben, nur in unserer Agentur. Wir haben eine Awardshow gemacht mit der Glow, mit der Messe. Wir haben Bücher rausgebracht, wir haben Produkte rausgebracht, wir haben so viel Lizenzgeschäft, also Leute auf Produkte gebracht, mitentwickelt. Wir sind jetzt an eigenen, noch weiteren Offline-Sachen dran, ich will es jetzt noch nicht verraten, aber wir sind noch an anderen Sachen dran. Was auf keinen Fall irgendjemand denken sollte, ist, dass das weg sein wird. Es wird sich nur die Form ändern und die Plattform ändern, weil MySpace ist weg, aber trotzdem gab es ja die anderen Plattformen. Ne? Ja. Das ist ja nicht so, dass Musiker aufgehört haben, dann dadurch, weil MySpace gegangen ist. Es darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Es ist kein Hype mehr, aber wir sind halt auch da. Es ist halt gekommen, um zu bleiben. Und ich bin fest der Überzeugung, dass wirklich die ganzen Unternehmen und die Marken darauf achten sollten, wo sich Influencer mit ihren eigenen Unternehmen halt einfach hin entwickeln, weil, wie mit Lovely gerade kurz angesprochen, das muss nicht unbedingt Lovely sein, aber alle Brands, die was mit Influencern zu tun haben, haben einfach eine Power, die, glaube ich, viele unterschätzen, weil Influencer auch ihre eigenen Investoren sein können durch das Geld, was sie über andere Kanäle verdienen. So, die brauchen nicht das Geld von außen. Und die haben halt wirklich Expertise. Man vergisst das, aber die werden von so vielen Marken eingeladen. Die haben so viele Workshops schon mitgemacht. Die haben schon so viel gelernt einfach über die Jahre von anderen Marken, von Kunden, von was Marketing-Themen natürlich angeht, weil sie Marketing-Kanal sind, aber auch was, worauf es ankommt bei Produkten oder so. Die wissen einfach unheimlich viel. Die haben so viele Möglichkeiten und wenn man heute mal durch den Drogeriemarkt geht, wie viele Influencer-Gesichter einem entgegenspringen an irgendeiner Wand von irgendeinem dekorativen Kosmetikhersteller, da sind schon Bilder empfiehlt. Dann hast du da wieder einen Aufsteller mit dem Influencer. Die sind halt alles in einem. Früher hast du ein Model gehabt, die sind halt das Model, die sind die Reichweite, die sind der Megastar. Und man sollte sich wirklich, glaube ich, noch darauf gefasst machen, wo es hingeht. Ich kann gar nicht sagen, was jetzt noch so the next big thing wird. Aktuell stehen sich Influencer noch ein bisschen selber im Weg, weil jeder auch so ein bisschen seine eigene Suppe kocht. Mhm. Aber ich glaube, wenn es wieder zu dem Punkt kommt, wo die sich alle zusammenschließen müssen, um gegen andere, dann wird es nochmal, glaube ich, einen richtigen Aufbruch geben. Weil wenn die sich zusammentun, ist das halt ein Konzern. Also dann ist es halt einfach so. Wenn eine Bilou, Lovely, Boutique, Moi und wie alle Brands heißen, die gegründet wurden, sich mal zusammenschließen würden. Hast du
auf einmal so ein L'Oreal quasi.
Ja, dann hast du genau das. Ja. Oder die werden halt gekauft von Konzernen. Auch denkbar. Ja, gibt es halt sehr oft. Ich meine,
dass auch so junge Startups gekauft werden, ne, mit ihren
Marken. Ich meine, NYX Cosmetics, als sie von L'Oreal gekauft wurden. Oder IT Cosmetics. Ich weiß es jetzt nur bei L'Oreal sehr oft. Das sind auch alles Unternehmen, die wurden einfach von Leuten gegründet, die sich viel damit beschäftigen, die eine Nische gefunden haben. Und die wurden dann gekauft. Und ich glaube, Influencer werden einfach noch super stark unterschätzt. Ich kann gar keine Prediction sagen, aber es ist...
Ach, das war ja schon ein ganz schöner Ausblick.
Okay.
In der Richtung, die man noch nicht gedacht hat. So.
Ja, also es wird auf jeden Fall
weiter, höher, schneller größer.
Ja, also wirklich, weil wir sitzen hier mit unserem Team, vergrößern immer unser Team, weil wir denken, es ist noch so viel möglich, es ist noch gar nicht ausgeschöpft. Weil wir sind ja wie ein Verlag. Theoretisch sind wir eigentlich wie ein Verlag. Wir haben 9,5 Millionen Reichweite auf Instagram, die wir bespielen können, so in dem Sinne, und 4,5 Millionen auf YouTube. Wir haben ja theoretisch die Möglichkeit, immer große Sachen rauszubringen, weil was wir nicht kaufen müssen, ist Marketing. Und damit haben wir schon mal einen Vorteil anderen Firmen gegenüber. Weil wir können auch, ich glaube, das ist nämlich auch ein Ding, was bei Influencern einfach unterschätzt wird, was sie ja für eine Macht haben. Und wenn wir nämlich, das sind wir nehmen mit dem Tweet gegen Snapchat, wenn es irgendwann dazu kommt, dass ein riesiger Influencer oder die Influencer alle ihre eigene Suppe kochen mit eigenen Unternehmen, warum sollten sie noch Marketing für andere machen? Und dann machen sie die Kanäle zu, machen nur noch ihre eigenen Sachen, bringen nur noch eigene Sachen raus und wo willst du das Marketing betreiben? Da musst du dir wieder was Neues suchen, weil das sind halt einfach Personen, die wirklich Ambitionen haben, was zu leisten. Ja, da wird noch einiges passieren.
Crazy, crazy. Ja, dann danke ich dir. Ich glaube, wir können noch 2 Stunden weiterreden. Ja. Aber das machen wir dann offline. Genau, cool. Hat Spaß gemacht.
Danke dir für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Unser kleinen Kölner Abitur.
Ja, sehr gerne.
Ja, das war Folge 2. Ich bin super gespannt, was ihr mitnehmt aus der Folge und den vielen Dingen, die wir besprochen haben. Für mich sind es so Sachen wie, dass Influencer auch Menschen sind mit eigenen Zielen und Ambitionen. Und ich komme mir ein bisschen doof vor, das jetzt zu sagen, weil es eigentlich so klar ist. Aber ich glaube, das muss man sich auch doch immer noch mal wieder vor Augen führen, dass wir einfach nicht alle über einen Kamm scheren können. Und dass Menschen, dass es wirklich Menschen sind mit einer Leidenschaft, mit der sie andere Menschen begeistern können und unterhalten können und das rund um die Uhr, was auch ein sehr herausfordernder Job sein kann. Und ja, ich glaube, manche Vorurteile in diesem Feld, gerade im Hinblick auf Beauty-Influencer zum Beispiel, können wir einfach langsam, aber sicher begraben. Ja, und Kevins These zu den Influencer-Konzernen, wenn ich es mal so nennen will, also ein Zusammenschluss verschiedener starker Influencer-Marken unter einem Dach, finde ich wahnsinnig spannend und überhaupt nicht abwegig, gerade im Bereich Beauty, wo man in den letzten Jahren ja immer mehr Influencer erlebt hat, die zu wirklich Produktentwicklern geworden sind und ihre eigenen Marken gelauncht haben und das sehr erfolgreich getan haben. Das würde die Industrie und den Handel auf jeden Fall aufmischen. Ich finde es super spannend zu erfahren, wie ihr darüber denkt. Diskutiert ihr diese Themen oder vielleicht auch diese These vielleicht schon intern in euren Teams? Habt ihr spannende Ansätze, die ihr teilen könnt in dem Feld? Dann macht das doch sehr, sehr gerne bei LinkedIn am besten. Genau wie alle anderen Fragen und Anregungen, die ihr zur Folge habt. Gutes Feedback, schlechtes Feedback, was könnte noch besser laufen? Was würdet ihr euch noch wünschen? Connectet euch dafür sehr gerne mit mir und natürlich auch mit meinem Gast Kevin Thewe, dann einfach bei LinkedIn. Genau. So, wir haben ja wirklich sehr viel angesprochen und ich versuche euch so viele spannende Links wie möglich in die Shownotes zu dieser Folge zu packen, damit ihr einzelne Bereiche einfach nochmal vertiefen könnt. Die Shownotes findet ihr grundsätzlich in den Podcast-Playern einfach unter der Folge, wenn ihr runterscrollt. Genau, ich freue mich ansonsten, glaube ich, jetzt am Ende jeder Folge einfach nochmal sagen zu können, dass ihr den Podcast sehr gerne abonnieren könnt, sollt, wenn ihr ihn mögt. Und falls es noch nicht passiert ist bis jetzt, dann bekommt ihr einfach immer die neuesten Folgen in den Feed gespült und bewertet den Podcast auch unbedingt bei iTunes, wenn es euch möglich ist. Da gibt es gerade jetzt am Anfang einfach immer nochmal einen Schub und mehr Sichtbarkeit und Reichweite, wenn da sehr viele Bewertungen drin sind und einfach noch mehr glückliche Hörer dieses Podcasts. Und ein wichtiges Anliegen, geht alle am Sonntag zur Europawahl. Das ist noch wichtiger als die Bewertung für diesen Podcast. Darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Genau. Ganz lieben Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Macht's gut, bye bye.